This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, also nochmal vielen Dank an den Christoph. Meine erste Frage wäre vielleicht an den Herrn Stahlmann neben mir. Ich weiß nicht, ob er jeden Begriff ist. Der Herr Stahlmann ist, ich hoffe, Sie verbessern mich, wenn ich was Falsches sage, aber Initiator der Stadionallianzen in Baden-Württemberg, die eben solche Dinge vielleicht in Zukunft auch, na, nicht ganz vermeiden werden, aber zumindest für eine Verbesserung sorgen können. Vielleicht können Sie uns kurz darüber was erzählen.
Zu den Stadionallianzen.
Zu den Stadionallianzen, ja.
Ja, ich mache das ja jetzt schon im 10. Jahr bei der Landesinformationsstelle Sporteinsätze im Innenministerium und habe da auch schon viele Konzepte geschrieben in dieser Zeit. Da stehen so Dinge drin wie lückenlose Einlasskontrollen und kein Pyrotechnik im Stadion und keine Gewalt und offensive Vorgehensweise in Datei Gewalt der Sporteintrag und Stadionverbote und also so das ganze Repertoire, das wir so drauf haben. Tatsächlich bin ich irgendwann mal draufgekommen, so nach 10 Jahren. Ja, guck mal die Statistik mal an. Passiert ist da nicht viel über die Jahre hinweg. Der CIS-Jahresbericht schreibt zwar immer, dass wir eine schlimme Lage beim Fußball haben, ich weiß nicht, ob sie schlimm benutzen, aber hohes Niveau in den Straftaten und Verletzten. Das kann man immer lesen, wie man es möchte. Also 1200 Verletzte im Schnitt hier so bei den Fußballspielen. Das hört sich viel an bundesweit. Wenn ich es mal runterbreche auf Baden-Württemberg und ich gucke mir nur die ersten 3 Ligen an, dann stelle ich fest, dass wir über so einen 12-Jahres-Vergleich oder vielleicht noch weiter zurückgehend im Schnitt pro Spiel 0,5 bis 1 Verletzten haben. So, und dann muss ich natürlich zugeben, und beim Straftatenbereich sieht es auch aus, selbst wenn wir alle Straftaten zusammenzählen, haben wir im Schnitt nie mehr als 5 Straftaten pro Spiel. Im Einzelfall natürlich wesentlich mehr, ja, also wenn ich das Spiel KSC gegen Herrn Regensburg sehe oder Waldhof Mannheim gegen Uerdingen oder was, klar, Ausreißer, aber im Schnitt pro Spiel sind wir da bei diesen Taten, bei dieser Anzahl von Taten. Und deshalb haben wir für uns auch mal zunächst mal festgestellt, wie ist denn die Fußballlage? Und dann sagen wir, wir gehen von einem hohen Sicherheitsniveau aus, hat der Hof auch schon gesagt. Und wir würden die Lage eben nicht so darstellen, wie das jetzt in dem CIS-Jahresbericht ist. Also, und deshalb haben wir zunächst mal für uns auch erkannt, es ist vor allem eine mediale Lage. Und das ist ja das, warum das immer so hochkocht. Ja, weil ich kann das mal von meinem Chef erzählen, weil er gesagt hat, naja, jetzt haben wir terroristische Anschläge in ganz Europa. Für uns zählt jetzt zunächst mal Terrorismus und sonst gar nichts. Alles andere ist Prio 2 oder 3 oder irgendwas. Ja. Am Wochenende drauf war ein Fußballspiel, das ist in die Hosen gegangen, ja, da gab es viele Straftaten. Da sitze ich am nächsten Tag beim Minister, ja, dann ist Prio 1 Lage nämlich Fußball. Ja. So, und dann sind wir nämlich schon wieder im Rennen und dann ist es so. Also ganz klar, Fußball ist für uns eine mediale Lage und das mussten wir zunächst mal auch erkennen, aufnehmen und dann daraus die Schlüsse ziehen und eben sagen, so mit was kommen wir denn weiter? Ja. Und das war, jetzt müssen wir mal einen Minister in Schutz nehmen, obwohl ein CDU-Minister ist, hat er gesagt, so beim Fußball, das passt mir nicht mehr. Wir setzen viele Kräfte ein, das und das passiert oder passiert auch nicht. So können wir nicht mehr weitermachen. Und da kam uns diese Studie aus Potsdam ganz recht, wo eben drin stand, dass diese Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsakteuren, und es sind viele, ja, das ist nicht nur die Polizei, das sind unheimlich viele, da geht es vom Fanprojekt los, da gibt es einen Sicherheitsbeauftragten, den Fanbeauftragten, den Fanbetreuer, den Veranstaltungsleiter, den Sicherheitsbeauftragten und so weiter. Das sind unheimlich viele Leute, die da mitwirken. Und diese Verzahnung, ja, in dieser Verzahnung passt es einfach gerade noch nicht. Also in vielen Bereichen haben wir selber dann auch entdeckt, also wenn jeder für sich selber mal sagt, ich weiß, wie es geht und auf den anderen höre ich nicht, dann wird es ein bisschen schwierig. Und genau in dem Punkt setzen die Stadionallianzen an, dass wir dort uns besser verzahnen, besser miteinander arbeiten und dem anderen auch mal Gehör schenken und nicht nur sagen, ich weiß es besser. Ich bin der Polizeiführer, der muss seine Beurteilung der Lage machen, ja, und die soll er bitte so gut machen und mit allen Expertisen, die vorliegen, dass er wirklich sagen kann, an der Ecke könnte es schwierig werden und da wird es eben nicht schwierig. Und das eben besser zu beurteilen, heißt, wir nehmen alle mit. Ja, das sind die Stadionallianzen.
Achim? Da hätte ich gleich mal noch einen Beitrag dazu zu leisten. Also erstmal grundsätzlich finde ich das Modell mit den Stadionallianzen, was noch relativ jung ist, glaube ich, einen guten Ansatz auf jeden Fall. Also auch sagen wir mal, in größeren Kreis eben zu reden und sich auszutauschen. Was ich generell ganz wichtig finde. Was ich da vielleicht verbesserungswürdig gesehen wird, dass eben da auch wieder halt nur über Fans geredet wird, aber nicht mit. Die Partei fehlt mir da in der ganzen Runde vielleicht ein bisschen so als
Anders. Das Argument kommt immer als erstes und genau das kann ich eigentlich damit entkräften, dass wir sagen, wir reden über unsere Arbeit, nicht über die Fans, ja, sondern über unsere Arbeit, wie wir unsere Arbeit tun, ja, und wir wollen unsere Arbeit verbessern, ja. Und das zeigt sich halt schon darin, will gar nicht der Verein jetzt nennen oder was, aber dass ein Polizeiführer mal ein Spiel, ja, das seit 20 Jahren ein Rotspiel ist, ja, immer Hochrisiko ist, ja, dass er da mal den Fanbeauftragten nochmal mit reingenommen hat, gesagt, Mensch, nochmal, ich möchte ganz genau hören, sag mir doch mal an, wie sieht denn das bei euch aus? Und er sagt, das Spiel ist nicht rot, ja, aus unserer Sicht. Es wird gebettelt im Stadion, aber es wird draußen nichts, passiert nichts. Ja. Das kann der auch nicht immer wissen. Im Einzelfall ist das auch klar. Ja. Aber von der Szene aus passiert draußen nichts. Und zwar auf beiden Seiten. Sondern, ne, und darauf hat er sich eingelassen, hat diese Expertise mitgenommen und hat gesagt, so, das ziehe ich runter auf ein Gelbspiel. Dann hat er das mit der Hälfte der Kräfte gemacht, ja. Und er hat sich sowieso nicht gezeigt an bestimmten Stellen, hat also da auch nochmal ein bisschen sich zurückgehalten. Ja, es ist tatsächlich nichts passiert. Jetzt kann man sagen, ist ein Zufall, ja, das mag sein, aber im Grunde genommen hat er zunächst mal ganz sauber, wie heißt es, Ex-ante-Sicht, also vor dem Spiel, hat er ganz sauber die Beurteilung der Lage durchgeführt, was seine Aufgabe ist und gesagt, so, der sagt mir, das ist so, der sagt mir, das ist so, warum soll er es besser wissen? Woher soll er es besser wissen? Also deshalb hat es natürlich Auswirkungen auf die Fans, auf die Szene, wie wir damit umgehen. Aber ich glaube, das sind positive Auswirkungen auf die Szene. Ja. Deshalb reden wir nicht über die Szene, wie die sich da verhalten soll. Sie tut es, wie sie meint, dass sie es tun muss. Akzeptiere ich auch. Im Einzelfall, wenn es eine Straftat gibt oder so wie es der Christoph Ruf auch gesagt hat hier, wenn eine Rakete da auf andere Leute gezündet wird oder so, absolut akzeptabel. Und für uns klar, Grenze, Straftat sowieso, wir brauchen nie darüber diskutieren. Wenn jemand eine Straftat begeht, werden wir sie immer verfolgen, immer, ausnahmslos, das ist der gesetzliche Auftrag, kommen wir nicht drum rum. Aber sobald wir alles andere, was wir da tun können, in unserer Verzahnung, in der Zusammenarbeit, das hat Auswirkungen auf die Fanszene und alles, was wir dafür tun können, dass sich diese Situation verbessert, das wollen wir tun, ja.
Ja, wie gesagt, ich halte es auch wirklich durchaus für einen guten Ansatz, definitiv, gar kein Thema. Also ich sehe da bloß halt noch so eine kleine Verbesserungsmöglichkeit.
Ich will mal den Herrn Herzbach mit reinnehmen. Sie sind seit diesem Jahr, seit dieser Saison zuständig für die Einsätze der Polizei beim Spielen des SV Waldhof Mannheim, bei den Heimspielen. Wie schätzen Sie die Lage bisher da ein? Haben Sie auch was verändert vielleicht im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger oder fahren Sie die gleiche Strategie? Wie sehen Sie Stadionallianzen? Viele Fragen auf einmal.
Welchen Mikro habe, antworte ich auch. Ich versuche es so zu antworten, dass jeder das hört. Also erstens unterschreibe ich komplett die Stadionallianzen. Ich unterschreibe auch komplett, wie es dargestellt worden ist. Wir werden Straftaten immer konsequent begegnen und auch verfolgen. Was ich nicht tun werde, ist, irgendwelche Vorgänger zu kritisieren. Jeder hat seinen eigenen Stil und für den muss er gerade stehen. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe vielleicht den Vorteil ein bisschen. Ich bin in meinem Alsenweg groß geworden. Also ich komme aus der Gartestadt und ich kenne und habe deswegen auch von Anfang an, und das ist keine Kritik an irgendwas anderen, gar keine Angst vor dieser Aufgabe gehabt. Ich bin ja schon jetzt auch 30 Jahre bei der Polizei. Ich war früher selber im Stadion, sowohl privat als auch dienstlich in allen möglichen Funktionen, war jetzt halt ein paar Jahre weg und jetzt bin ich wieder da. Ich glaube, wir sind, und das ist meine absolute Überzeugung, aktuell auf einem hervorragenden Weg, und zwar genau wie das beschrieben ist. Wir reden über uns, wie wir momentan vorgehen, und nur dafür kann ich auch gerade stehen. Wir haben momentan, sind wir dabei, viele erstmal in, jetzt nenne ich es bewusst, Bewährung. Wir wissen alle, wie die letzten Spielzeiten hier noch ein bisschen damoklesmäßig über allen schweben. Wir haben aber in allen Gesprächen, und ich glaube, werden alle, die ich zwar nicht sehe durch das Licht, aber die dann quasi irgendwelche Verantwortung haben, die mit mir gesprochen haben, verstanden haben, dass wir die neue Liga erstmal auf Null gestellt haben. Also wir sind vorurteilsfrei, zumindest von meiner Planung her, und dafür stehe ich. Man mag mir anderes entgegenbringen, da können wir dann drüber diskutieren. Erstmal auf Null gestellt habe und wir haben ein klares Konzept hinten dran, was auch, ich sage jetzt Beispiele, wieder zurück, hat Soccerclub auf ja, nein, Ziel ist ja und. Also alle Maßnahmen, die vorher da waren, überzogen teilweise, ob das jetzt für Mannheim gilt oder nicht, sicherlich überall. Wie gesagt, ich bin auch privat in Stadien unterwegs, mit einem ähnlichen Brille drauf. Mein Weg ist der, ich kooperiere und ich werde zumindest immer den Weg beschreiben, wie wir im Stadion vorgehen werden. Wir werden es nie beeinflussen können, so wie er gesagt hat. Die Fans, Ultras, wer auch immer, reagiert so, wie er will. Ich werde versuchen, mit so wenig wie möglich Kräften klarzukommen. Man wird mich auch nie dort in einem Stadion, ich glaube, die, die mich bisher gesehen haben, ich bin immer zu Fuß dort unterwegs und ich bin immer ganz normal, jetzt vielleicht nicht hier mit einem feinen Tuch, das ist einfach Podiumsdiskussion, dann ziehe ich mich anständig an, aber faktisch wird man mich nie in der Kampfhose oder irgendwas sehen. Die werden mich immer mit dieser Hose hier sehen. So. Und alle wissen, dass sie mich ansprechen können. Ob ich irgendwann mal angegriffen werde oder nicht, das wird sich dann zeigen, aber dann bist du, ja. Aber erst dann reagiere ich drauf. Ich reagiere nicht schon vorher drauf im Sinne von, alle sind böse und werden mich angreifen. Was, und letztes dazu, um das jetzt hier nicht zum Monolog werden zu lassen, die Problematik, die wir natürlich haben, ich habe dem sehr wohl gelauscht und bin tatsächlich dabei, bei den meisten Thesen von ihm dazu zu stimmen. Die Problematik ist, uns gesteht als Polizei nie einer zu, den Mülltest zu machen. Also ich schicke gar keinen Polizisten hin. Das Gleiche habe ich das Problem in der Präventionsarbeit. Da bringe ich das Beispiel auch immer. Ich werde Ihnen nie beweisen können, warum Prävention wirkt, weil ich nicht in einem Vergleichsraum mal gucken kann, wie viele Kinder sterben, wenn ich nichts mache. So. Ich möchte es nicht, ich habe es ja extra so drastisch gesagt, weil ich genau dieses Problem natürlich habe. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man mal geschmeidig ganz wenig Kräfte einsetzt. Beweis ist, ich war privat in Laudern, war auf der Süd, ich gehe dann auch immer dem aus dem Weg, logischerweise. Habe außer, dass meine Mitwaldo-Fans gejubelt haben beim ersten Tor und ich schon befürchtet habe, dass wir jetzt gleich eine Bierdusche kriegen, ansonsten recht gut auf der Süd verbracht. Aber faktisch ist der Weg zurück zum Auto, der ja dann eine halbe Stunde gedauert hat, ich bin mit sehr vielen Menschen gelaufen, die neben mir ihr Waldo-Farecke-T-Shirt anhatten und es gab keine Schlägereien. Also das ist ihre These. Ich sehe das aber genauso. Ich glaube nur, unser Problem ist und unsere Rolle ist, möchte das irgendjemand aushalten? Dass wir quasi mit Null an den Start gehen und mal gucken, wie viele Verletzte gibt's. Wenn es keine gibt, ist gut. Wenn es aber welche gibt, wird jeder sagen, seht ihr, das funktioniert nie, weil alle böse sind. Und ich sehe es genauso, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. 1,5 Straftaten im Schnitt, ich sage jetzt mal, bei 8.000 bis 10.000 Zuschauern ist, so dumm es klingt, statistisch nichts. Aber wem erkläre ich das wie und wie halte ich es politisch aus? So mal so meine Grundeinschätzung dazu.
Ja, da will ich auch mal den Gerd mit reinholen. Gerd, du kennst ja die Fanprojekte in ganz Deutschland, koordinierst da auch. Ja, wie sind so deine Erfahrungen mit Polizeieinsätzen jeglicher Art? Also, oder hast du das Mittel gemerkt, dass du sagst, eher Zurückhaltung bringt es eher? Oder ist es dann doch oft in manchen Situationen doch besser, mit enormer Polizeipräsenz aufzutreten? Oder irgendwo Mittelweg?
Ja, das ist natürlich eine weitreichende Frage. Bevor ich die beantworte, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, euch, also Doppelpass, ganz, ganz herzlich zum 20-jährigen Geburtstag gratulieren. Und ich freue mich, dass ich heute eingeladen wurde. Und wenn man sozusagen zum Geburtstag kommt, bringt man auch ein Geschenk mit. Und das möchte ich euch gerne in dem Zusammenhang auch überreichen. Vielleicht, nee, du darfst das natürlich nicht selbst auspacken. Halt mal bitte mal.
Ja.
Ich komme ja aus Frankfurt, bin zwar kein Frankfurter, aber ich komme aus Frankfurt und habe euch was Frankfurtes mitgebracht. Das ist ja hier unverfänglich, weil Mannheim und Frankfurt hat ja fußballerisch irgendwie schon ein bisschen mehr zu tun. Ich habe euch eine Original-Bembe mitgebracht. Ich denke, so, der hat wahrscheinlich auch reichlich Gelegenheit, den auch noch mit entsprechenden Kaltgetränken zu füllen. Ich kenne ja auch einige von euch sehr gut. Ich bin auch in der Julius-Hirsch-Preis-Jury und habe auch vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass ich auch den Julius-Hirsch-Preis Gott sei Dank und auch berechtigterweise bekommen habt. Und ich wünsche euch zunächst mal alles, alles Gute auch für die Zukunft, weil euer Verein, der hauptsächlich ehrenamtlich arbeitet, ist dazu angeraten bzw. tut gut daran, auch Vorbild für andere zu sein und auch sich engagiert gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Form einzusetzen. Nochmal
vielen Dank, Gerd.
Also, vielen Dank.
Der Dame schon wieder in der Nähe. Und kann es in Sicherheit bringen, also wunderschön.
Vielen Dank. So, jetzt zur Frage bzw. zur Antwort. Christoph, ich muss auch noch was berichtigen, weil du vorhin den ehemaligen hessischen Innenminister Boris Rhein zitiert hast. Müsste ich leider korrigieren, es ist der Aktuelle, der die Aussage gemacht hat. Es ist Peter Beuth gewesen, der die Aussage gemacht hatte und nicht der Boris Rhein. Das macht die Aussage nicht besser, aber ich will nur sagen, dass es irgendwie brisanter ist, weil das nämlich auch gerade uns als Fanprojekte, also uns als KOS und auch die Fanprojekte in Hessen auch sehr beschäftigt. Gut, aber jetzt zu deiner Antwort. Ich versuche mich kurz zu halten. Christoph hat ja wirklich einige Stallvorlagen geliefert. Ich denke mir, dass uns auf unserer Wahrnehmung und das, was unsere 60 Fanprojekte in dem Netzwerk, die wir zurzeit aktuell koordinieren und beraten, begleiten, auch zurückspiegeln, ist eine ganz unterschiedliche Art. Also ich sage jetzt mal, wenn wir an den 60 Standorten so einen Einsatzleiter wie Sie hätten, dann hätten wir weitaus weniger Probleme, also zumindest von der Einstellung her. Wir haben aber leider auch eben, und das ist eben auch die Krux dabei, weil wir auch mit anderen Personen zu tun haben, eben auch mit Persönlichkeiten zu tun, wo man sagen kann, auch gerade bei den jugendlichen Fans, die dann auswärts fahren, das ist jetzt irgendwie nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also die haben dann auch andere Erfahrungen gemacht. Ich will jetzt auch gar nicht auf irgendwelche Einzelbeispiele rumreiten, weil es geht auf beiden Seiten, kann man Beispiele ins Feld führen, die für ein Fehlverhalten genauso herangezogen werden können oder nicht. Ich will damit nur sagen, das ist zum einen auch personenabhängig, wie sozusagen der Ermessungsspielraum offensichtlich auch bei der Einsatzleitung ist, auf Einsatzstrategien oder auch in den Spieltagen zu reagieren. Und was natürlich auch dazu kommt, und das muss man natürlich auch zugute halten, wenn so Vorbehalte seitens der Fans formuliert werden, die Länderpolizeien von ihren Einsatzstrategien sind da auch sehr unterschiedlich. Also das, was in Baden-Württemberg gilt, muss ja nicht unbedingt in Bayern oder Niedersachsen oder Hessen Gültigkeit haben. Und das macht eben auch die Schwierigkeit, das macht auch die Schwierigkeit aus, einzuschätzen, für was man oder für welches Verhalten man in welchem Bundesland, Christoph hat es ja vorhin formuliert mit dem Beispiel da Karlsruhe in St. Pauli, für welches Fehlverhalten man irgendwie wie sanktioniert oder irgendwie begutachtet wird. Und vielleicht noch der letzte Satz. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, oder ich habe auch nie verstanden, aus meinem Beispiel aus Niedersachsen, wo eine Zeit lang das sogenannte Hannover-Modell, ich weiß nicht, ob das irgendwie bekannt war oder bekannt ist, gefahren wurde für auswärts fahrende Fans, also wo man auch seitens der Polizei sehr zurückhaltend, aber trotzdem mit einer entsprechenden Präsenz agiert hat, wo Kommunikations-Konfliktmanager eingesetzt wurden, die sozusagen nicht mit dem Kessel oder mit der Hundertschaft konfrontiert wurden, die Fans, sondern sozusagen sehr kommunikativ, sehr dialogbereit und auch sehr, ja, sehr offen auf die Fans zugegangen ist. Und das wurde leider, aus welchen Gründen auch immer, bei der Neubesetzung der Einsatzleitung wieder zurückgenommen. Ja, also und insofern macht das natürlich auch so ein bisschen dieses schiefe Bild und die schiefe Wahrnehmung auch bei Fans, irgendwie fest sagen, okay, jetzt bin ich mal nach Hannover gefahren zum Spiel und habe irgendwie eine ganz positive Erfahrung mitgemacht und beim nächsten Jahr war es schon wieder vollkommen anders. Also das ist eine Schwierigkeit. Ja, und das ist trägt sicherlich auch dazu bei, oder es fördert zumindest nicht, das immer noch beherrschende und aus unserer Sicht auch, muss man so ehrlich sagen, auch nicht gut zu heißende Feindbild seitens von Fans und der Polizei aufrechtzuerhalten, beziehungsweise auch da irgendwie was entgegenzusetzen. Weil manchmal hat man ja den Eindruck, auch auf beiden Seiten, das wird so ein bisschen ideologisiert. Wenn das Feindbild fehlen würde, dann müsste man ja seine eigenen Verhaltensweisen irgendwie legitimieren oder rechtfertigen. Und man braucht eben so ein bisschen das Feindbild, um sich auch selbst darzustellen und auch selbst zu rechtfertigen. Also das wird auch gerade vielleicht auch bei Jugendlichen oder jungen Menschen, so ist auch so die Wahrnehmung aus den Fanprojekten, die bislang wenig bis überhaupt noch gar nichts mit der Polizei zu tun hatten. Ja, also, und das mag vielleicht auch bei der Polizei, bei dem einen oder anderen Polizeibeamten genauso die Rolle spielen. Also insofern, ich glaube, diese Feindbildung brauchen momentan für die eigene Identitätsbildung braucht man irgendwie, und ja, ich weiß, ich habe jetzt auch nicht die Mega-Lösung. Es gibt sicherlich Ansätze wie die Stadionallianzen. In anderen Bundesländern gibt es auch Dialogveranstaltungen mit den Fans. Also das sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und ich meine, und das höre ich jetzt auch immer auf, aber ich würde doch noch ein Beispiel auch aus Baden-Württemberg zu bringen. Ich kann mich erinnern, 2009 gab es zwei Zukunftswerkstätten, initiiert von der Daniel Nivelle Stiftung, die vom DFB finanziert wurde. Die wurden mit Polizeibeamten und Fans
also jetzt nicht normale Fans, sondern auch Ultras, wurden zwei Zukunftswerkstätten durchgeführt, um so mal so gegenseitig abzuklopfen, ja, wo sind denn die gegenseitigen Vorbehalte? Und dann kam natürlich zu Trage, was Christoph eben auch referiert hat, dass auf beiden Seiten sozusagen Unverständnis da war, Verallgemeinerung, wenig Respekt gegenüber geäußert wurde, dass man auch den Arbeitsansatz beziehungsweise auch die Rolle nicht klar definiert und noch nicht verstanden hat und so weiter und so fort. Aber das sind eigentlich im Grunde genommen, hat das für beide gezeigt, dass sie auch gar nicht so unterschiedlich sind. Und das ist leider Gottes nicht weiter fortgeführt worden, weil das wäre ein guter Ansatzpunkt gewesen, eben auch das weiterhin zu begleiten, um vielleicht auch möglicherweise die eine oder andere Sichtweise irgendwie zurechtzurücken. So, das würde ich jetzt erstmal Strich machen.
Ja, kann ich eigentlich auch was unterstützen aus meiner Sicht, sowas. Ich glaube, 2009 war es, hast du gesagt. Ich glaube, jetzt nach 10 Jahren wird es glaube ich schwieriger werden, sowas wieder neu zu starten, weil dann einfach wieder die Barriere in den letzten 10 Jahren da extrem hochgegangen ist und da überhaupt die Kontaktbereitschaft, glaube ich, gar nicht mehr da ist. Was ich erstmal grundsätzlich schade finde, weil ich immer jemand war, sagen wir mal, meiner Funktion auf Kommunikation gesetzt hat. Aber ich glaube, da müssten eigentlich wirklich auch mal Vorbehalte auf beiden Seiten eben abgebaut werden, um überhaupt in so einen Dialog eben wieder überhaupt eintreten zu können. Mir fällt es jetzt leichter, sagen wir mal, zu sagen, wo ich Ansätze bei der Polizei sehen würde, um da einfach ein besseres Bild auch bei den Fans zu hinterlassen. Viele Sachen, wo du vorhin auch angesprochen hast, einfach so diese, diese Umgang mit Fehlern ist echt so ein Punkt, wo es aber als Fan dann halt schwerfällt, den Mensch zu sehen in der Polizei, sage ich mal, weil es doch sehr selten erlebt hat, dass mal Fehler eingestanden werden. Und dann ist dann, steht einem so bildlich gesprochen so ein Apparat vor einem, ja. Und gerade dieses Zugeben, wie gesagt, sind alle Menschen, ich glaube, das ist auch jedem nachvollziehbar, dass auch Polizisten, weil es eben Menschen sind, Fehler machen. Aber wenn es erst gar nicht zugegeben wird, ist es halt relativ schwer, da überhaupt so diesen, dieses eben zu sehen. Und dieses halt, ich glaube, das wäre eine Brücke oder ein Anfang, sage ich mal, wo man dann halt einfach auch mal ein bisschen hat. Und vor allem, man nimmt ja auch der Gegenseite, in Anführungszeichen, so einen Wind aus dem Segel, wenn man dann immer mal sagt, weil die fühlen sich ja, die Fans fühlen sich dann wieder auch dann bestätigt darin, in der Meinung, die machen was wollen und müssen sich nicht rechtfertigen und geben keine Fehler zu. Also so ein Ansatzpunkt für mich.
Herr Stahlmann.
Zur Fehlerkultur vielleicht. Wenn ein Polizeibeamter eigentlich einen Fehler macht, das heißt, er nimmt jemanden fest, obwohl er es nicht darf, oder er begeht auch eine Körperverletzung, obwohl es nicht gerechtfertigt ist, obwohl er keine Rechtsgrundlage dafür hat, dann begeht er zunächst mal auch eine Straftat. Wenn er eine Straftat begeht, hat er die gleichen Rechte wie der andere auch. Das ist der Punkt in der Fehlerkultur, ja? Weil dann wird er nämlich auch sagen, ich sage nichts. Ja? Weil ihn dann zu zwingen, kann man nämlich nicht zu einer Stellungnahme, weil er dann eben auch beschuldigt an einer Straftat ist oder wird. Ja? Also da haben wir im Grunde genommen das gleiche Problem. Und es ist ja auch dann so natürlich, dass dahinter steckt nicht nur das Strafverfahren, sondern auch das Disziplinarverfahren beim Beamten. Also der weiß wohl, wenn er das vorsätzlich getan hat, ja, was dahinter dran steht. Ja? Fehlerkultur dann. Einfach, also natürlich ist es wünschenswert, ja, dass wir da einen haben, aber klar ist auch, wenn der vorher schon zugibt, dass er das war, ja, wo man fast schon gar kein Gerichtsverfahren mehr, ja, dann können wir gleich aburteilen und können wir die Disziplinarmaßnahmen hinterher schicken. Und im Grunde genommen, wenn er dann verurteilt wird, ja, dann kann er auch gleich seine Mütze an den Nagel hängen und dann war es das. Also wenn es entsprechend auch verurteilt wird. Ja. So, das ist das eine. Fehlerkultur dann einfacher, finde ich, und das hat Stuttgart sehr schön gezeigt, an dem Beispiel Freiburg, ja, da war es tatsächlich so, dass es ein paar Straftaten gab im Vorfeld schon und dass man dann eine Kontrolle durchführen wollte. Die hat man blödsinnigerweise im Gästekorridor gemacht. War natürlich auch schwierig, es war auch ein neuer Polizeiführer dazu, ja, der diese Maßnahme machen sollte. Also da hat die Erfahrung sicherlich auch gefehlt. In dem Gästekorridor befanden sich dann 1.500, 2.000 Freiburger, wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe. Und die wussten gerade, was los war. Ja. Da geht es nicht vorwärts und nicht rückwärts. Ja. Und das hat so ein bisschen Züge gehabt hier von Love Parade ist vielleicht übertrieben, aber wenn man in so einem Korridor steht und nicht weiß, wo geht's hin, es wird gedrängt und links und rechts geht's nicht raus. Ja. Und man hat dann versucht, eben an der Stelle ein paar Leute mit rauszuziehen, die zu kontrollieren, das ist völlig in die Hose gegangen. Daraufhin haben wir natürlich auch nochmal versucht, auch zu vermitteln, auch von unserer Seite aus zu vermitteln, weil es natürlich die Leute auch waren, die in der Stadionallianz drin sind, also die Sicherheitsakteure, Akteure haben sich da überhaupt nicht miteinander abgesprochen, sauber und so, und haben auch nochmal vermittelt. Und dann hat es tatsächlich auch einen Anruf gegeben vom Polizeipräsident Stuttgart, der beim Fritz Keller, hat jetzt andere Dimensionen sogar, aber der dann gesagt hat, er entschuldigt sich auch für den Einsatz und das, wie das war, und hat daraus gelernt. Ich war jetzt bei der Vorbesprechung, zum Beispiel VfB KSC, finden jetzt schon die ersten Vorbesprechungen statt zu dem Spiel. Da hat die Polizei gesagt, sagen wir gleich offen an, ja, in diesem Gästekorridor wird es auf jeden Fall keine Kontrollen geben. So, Punkt. Das war schon mal, weil das auch von Fanprojekt Karlsruhe auch kam, dass das viel zu gefährlich sei. Und das muss man ja sagen, das stimmt natürlich auch. Ein Satz wollte ich noch sagen zu diesen auf Null setzen. Tatsächlich hat es der Polizeiführer Stuttgart gemacht, ja, weil es auch aus dieser Daniel-Welsch-Stiftung war, ja, zweimal, dreimal mit dabei, hatten wir das auch schon als Thema, ja, Fußball ohne Polizei. Interessanterweise kam das Thema immer von den Polizisten, ja, also von unserer Seite aus ist es auch nicht so, dass wir da sagen, ja, da wollen wir halt mit ganz vielen Leuten hingehen oder was. Also er hat es gemacht, er hat eine ganze Vorrunde lang Spiele, die natürlich nicht risikobehaftet sind, hat er gesagt, so, da zeige ich gar niemand. Also wir haben die Kräfte im Grunde genommen versteckt, was schwierig war in unseren Reihen, weil die natürlich für sich auch sagen, toll, jetzt sitzen wir in der Halle, müssen wir uns schon verstecken, wer sind wir überhaupt? Also vom Selbstverständnis her der Polizei war es schwierig, aber dieser Versuch hat unheimlich viel bewirkt, weil, also erstens war es lustig, weil ich habe mir das gegen Mainz zum Beispiel angeguckt, die Mainz haben den Gästeeingang gar nicht gefunden. Jetzt habe ich gedacht, wie oft waren die denn hier, dass die den Gästeeingang nicht finden? Ja, die sind also dran vorbeimarschiert in diesem Korridor, standen dann hinten beim PSV und wussten gerade, haben sich dann gedreht und gewendet, wussten nicht, wo geht's hier jetzt rein? Ja, da haben die recht unbürokratisch dann hinten am Tor reingelassen, hat man es extra aufgemacht, also es war total skurril, auch beim Weg zurück auf die Bahn, ja, waren sie praktisch auf sich selbst gestellt und waren so ein bisschen orientierungslos. Ja, da war, wir müssen jetzt selber vorangehen, wohin, warum? Es war echt lustig. Also passiert ist da nichts. Und das Interessante war aber für den Polizeiführer, dass er gesagt hat, aus dieser Vorrunde, wo er das bei diesen grünen Spielen, wie wir sagen, also nicht Risikospielen, getan hat, dass er gesagt hat, er hat ganz viele Bereiche gesehen, wo er keine Polizei braucht, aber er hat auch Bereiche gesehen, wo sie unbedingt notwendig ist. Und genau das hat ihm dann die Möglichkeit geboten, die Kräfte viel effizienter auch einzusetzen. Und er arbeitet jetzt zum Teil mit Kräfteansätzen, die man nicht für möglich hält. Also ich finde, dieses Spiel, Auftaktspiel VfB gegen Hannover mit der Karawane, heißt es glaube ich, Karawane Cannstatt oder was, also die vom Kommando Cannstatt initiiert, mit glaube 7.000, 8.000 Teilnehmern war das. Ja. Da hat er einen einzigen Einsatzzug gehabt dafür. Und das, so ein Spiel oder so eine Geschichte mit Hannover gleich, mit Konkurrent, am Anfang Start, macht man auch schon mal mit 500 Schaften. Ja. Also das mal zu dem Thema, da geht da ein Risiko ein und das Risiko, finde ich, hat sich schon gelohnt. Ja. Und jetzt ist natürlich wichtig, da muss hinterher auch jemand stehen, der sagt, das geht in Ordnung, dass er das tut. Weil wenn nämlich das in die Hose geht und dann war er die längste Zeit Revierleiter und weiß ich nicht, wo er sonst verwendet wird, aber nicht da, wo er will. Ja. Und deshalb brauchen wir eine politische Rückendeckung und die haben wir momentan. Ich hoffe, das bleibt so. Mal gucken. Also selbst das Spiel Waldhof-Uerdingen, muss ich nur mal sagen, hat uns einfach nicht aus der Bahn geworfen. Wir haben das vorher angesagt, sowas kann passieren. Ja. Das wissen wir. Im Grunde genommen 1 oder 2% der Fälle im Jahr passieren solche Spiele mit all dem, was dabei ist. Ja, mit dreimal den Aufstieg verpasst und was weiß ich, große Enttäuschung und so weiter. Alles klar, sollte nicht, aber es passiert. Das war uns klar und ganz toll, finde ich, hat man dann bei der Pressekonferenz reagiert, weil wir gesagt haben, als die Presse uns angeschossen hat und gesagt, ah, Stadionallianzen, ist wohl doch nicht so ganz toll, ja, weil in Mannheim klappt das ja nicht. Ja. Dann war das eine tolle Geschichte, dass dann, ich glaube, da war sogar der DFL jetzt, ich weiß gar nicht, wie seine Funktion ist, also der Herr Seifert war bei uns war da und hat gesagt, ihr werdet doch nicht in einem einzigen Spiel die ganze Fußballsaison in Baden-Württemberg messen. Und das ist genau, das ist der Ansatz für uns. Und das darf auch, was wir vielleicht als Polizei falsch gemacht haben, wir haben über die Jahre hinweg an diesen Spielen gemessen, wie alle anderen Spiele sein könnten. Und das zurückzudrehen, das ist jetzt die Aufgabe und das tun wir gerade sehr erfolgreich.
also schließe ich mich sofort an. Das war perfekt, jetzt den Ball zugespielt. Genau das versuchen wir auch. Also wir können jetzt bei, jetzt mal betrachtet von wenig bis keine Polizei zeigen. Als Beispiel, jetzt war ein super grünes Spiel Frankfurt. Wir hatten danach gesagt, es ist eigentlich ein weißes Spiel. Also das war so unser Wording. Da haben wir das ja probiert. Also, und das Problem ist nur, was wir natürlich haben, und jetzt kommt ein bisschen das, wo ich jetzt auch dieses Podium nutze, bisschen zu erklären, warum wir trotzdem bei zum Beispiel solchen Spielen zunächst noch Polizei haben. Weil wir sind erst einmal wieder Profiliga, ist ein ganz anderer Zuschauerzuspruch, wir haben ganz andere bauliche Begebenheiten, wir haben neue Vereinsführung, neue Polizeiführung, wir haben neuen Ordnungsdienst, wir haben bei Frankfurt versucht, so wenig wie möglich da zu sein. Der Umlauf war komplett offen, das hat überhaupt keine Probleme gegeben, aber was wir, und das ist so ein bisschen unser, was man nicht aus dem Auge lassen darf, ist, ich habe aber auch die Vorsorge für Panik, Feuer und Sonstiges im Stadion. Also null geht, wenn alles eingespielt ist. Ziel wird sein, so wie wir es jetzt gerade gesagt haben, die Rückendeckung im Land ist da, aber die ist auch von meiner persönlichen Überzeugung da, so wenig wie möglich Polizei in naher Zukunft zu zeigen. Das liegt aber auch daran, warum soll ich Kollegen am Wochenende in Dienst bringen, wenn ich sie lieber im Feierabend habe, damit sie dann Streife fahren und Sonstiges. Also ich bin ja meine Nebenfunktion oder in der Hauptfunktion der Revierleiter. Das heißt, ich muss auch ums Tagesgeschäft mich kümmern, weil alle, die zum Fußball gehen, außenrum, sind nicht eben nur die Bereitschaftspolizeieinheiten, sondern alles andere wird von meinem Revier gestemmt. Also was ich damit sagen will, wir haben natürlich auch die Vorsorge, was passiert bei einer Massenpanik, was passiert, wenn das erste Mal wieder Stadion voll ist mit 25, 26.000 und. Also der Weg ist aber genau der Richtung Grünspiele selbstverständlich, so wenig wie möglich. Und es liegt immer an allen, wie sie mitspielen. Und wie gesagt, ich glaube das auch, je weniger Polizei man zeigt, je weniger Möglichkeit gibt man sich auch, und das ist eine ganz andere These, die ich vertrete, sich hinter uns zu verstecken. Also im Sinne von, jetzt kann ich mal anfangen, den Gegner zu provozieren. Wenn wir nämlich als Puffer nicht mehr dazwischen stellen, muss jeder mal selber sehen, möchte das in dem Moment, und ich glaube, es ist einfach wenig Aggressionspotenzial. So. Zu dem Punkt möchte ich gerne was sagen. Ich bin kein Freund von allgemeinen Plätzen, allgemeinen Vorwürfen. Diese Saison ist noch kein Fanclub auf mich zugekommen und hat irgendwas nachgefragt. Über alle Fanbereiche gibt es die Möglichkeit, jeder kann mit mir sprechen, das wissen alle. Die Ansprechpartner sind benannt, jeder kann mit mir sprechen. Wir haben es diese Woche genutzt in einem anderen Thema, haben wir ganz kurz angesprochen, ein Thema von Rostock. Wo wir einfach ein Thema, wo wir gar nicht wussten, wo wir einen Fehler gemacht haben als Polizei, sage ich hier bewusst, einen Fehler gemacht. Wir hatten tatsächlich, und das ist so, dass es alle mal hören, was so unsere Gedanken sind, wir hatten die Fananlaufstelle hinten an der Tenniswand, das ist ja jeder ein Begriff, war für uns klar und so auch vereinbart, ganz klar, da wird keine Polizei sein. Das ist euer Bereich, da halten wir uns raus. Jetzt stand dummerweise doch ein Einsatzfahrzeug dort. Warum? Weil es Kräfte waren aus einer Einheit, die das erste Mal waren. Das hat von uns keiner mitgekriegt. Und das erste Mal, wenn wir es erfahren haben, war diese Woche. Es hat uns keiner gesagt, dass da ein Fehler aus der Sicht, wie es die anderen wahrgenommen haben, stattgefunden hat. Der hat diese Woche stattgefunden und wir haben es, glaube ich, relativ offen geklärt, dass das unser Fehler war, der aber sogar beabsichtigt war. Aber wir können den nur einstellen, wenn ich ihn auch weiß. Wie gesagt, das soll jetzt hier keine Entschuldigungsorgie werden, sondern ich will damit sagen, die Problematik wird, je mehr Kräfte wir im Einsatz haben, ich kann, und das ist jetzt, da sind wir bei dem Punkt menschlich, natürlich versuche ich meine Einsatzkonstitution jedem zu sagen. Die meisten wissen aber gar nicht, was im Hintergrund alles noch gesprochen worden ist, wie viele Tage und Wochen wir mit der Einsatzvorbereitung verbringen, welche Absprachen gibt es mit dem Verein, welche gibt es mit den Fans, mit wem habe ich alles gesprochen. Und dann kommt von irgendwo eine Einheit her, da briefen wir zwar die Führungskräfte, wir sind hierarchischer Haufen, das muss auch so sein in so einem Einsatz, kann nicht jeder machen, was er will. Faktisch macht der eine oder andere aber, was er denkt. So, jetzt gilt prinzipiell der Grundsatz, den ich auch immer meinen Leuten sage, denken und sprechen ist immer erlaubt und wir möchten ja auch, dass die Kollegen im täglichen Dienst, wenn sie allein im Funkwagen sitzen, in der Lage sind, selbst zu entscheiden und selbst zu handeln. Das ist bei solchen Großeinsätzen oft schädlich. So dumm das klingt, weil ich nämlich das nicht weiß, was da passiert. Also ich kann nur anbieten, sagt mir, was nicht funktioniert und ich würde euch immer sagen, war so gewollt von mir, weil es wird niemals sein, dass ich den Kollegen sage, der ist schuld, sondern ich sage, es war von mir so gewollt und ich erkläre euch auch warum, weil erstens, zweitens, drittens, aber sagt es mir einfach, sonst weiß ich es nicht und deswegen sage ich das nur so schon mal vorab, ich habe in der Saison noch nicht erlebt, dass mich einer angesprochen hat, deswegen können wir auch keine Fehler zugeben, beseitigen, was mir hat es noch keiner gesagt.
Mich gerade kurz wegen dem Frankfurt-Spiel. Sie sagten gerade, der Umlauf wäre offen gewesen. Ich habe gerade ins Publikum geguckt, da wurde mit dem Kopf geschüttelt. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern.
War eigentlich so der Plan, dass die Vermischung zulässig ist.
Okay, war aber faktisch nicht so. Und da würde uns, glaube ich, alle interessieren, inwiefern die Polizei gefordert hat, diese zusätzlichen, also das wurde so ein bisschen in der Zeitung transportiert, dass eben die Stadt Mannheim, die Polizei und der Sicherheitsbeauftragte vom SV Waldhof Mannheim beschlossen haben, dass da nochmal Zusatzzäune, beziehungsweise dass die Fankurve separat begehbar ist. Aus meiner Sicht waren ja schon Zäune da, Trennungszäune, die man bei Gelegenheit dann eben auch hätte nutzen können. Wissen Sie, warum diese Zusatzzäune oder dieser Zusatzkäfig da eingebaut wurde, dass man eben dann grundsätzlich eigentlich nicht mehr diesen Umlauf hat?
Ehrliche Antwort?
Ja.
Ich krieg gleich von hinten einen auf den Deckel. Ich nehme bewusst in Kauf, dass ich auch noch einen weiteren auf den Deckel kriege. Ich hätte es so nicht gemacht. Es ist aus der Vergangenheit, sind Schlüsse gezogen worden, die mit Sicht damals in Ordnung waren. So sage ich das ganz bewusst. Mit Sicht heute würde ich drüber streiten, ob man das in diese Richtung machen will. Aber jetzt genau mein großes Problem hier ist, ich bin jetzt und heute verantwortlich. Davor haben zu Recht auf Basis der vorliegenden Entscheidung, und da muss man auch noch immer sehen, was ist außenrum, deswegen ist es sehr, sehr schwierig auf so einer Podiumsdiskussion, nicht, dass ich das Publikum scheue, sondern das Problem ist, wir werden es nicht schaffen, die Komplexität des Themas, warum wurden welche Entscheidungen, was stand im Hintergrund, man muss ja auch andersrum sehen, ohne, und das meine ich jetzt durchaus auch bewusst, es sollten sich alle im Klaren sein, wie stark die Stadt Mannheim und die Polizei dafür gekämpft hat, dass die Fans überhaupt wieder ihre Tribüne kriegen. Das darf man nicht verkennen. Also man muss dies, und deswegen sage ich, es ist ganz gefährlich, hier so verkürzte Diskussion. Das nicht, wie gesagt, ich scheue mich da überhaupt nicht dazu. Die Problematik ist tatsächlich, wir können ja anfangen, das Stadion steht dort, wo es steht. Ja. Seit 25 Jahren. So, jetzt können wir schon mal damit anfangen zu streiten, macht es überhaupt Sinn, dass es dort steht, wo es steht. So. Und jetzt, was viele nicht mehr wissen, und das ist das was es am allergefährlichsten macht in solchen Diskussionen, man vergisst ganz schnell, ich tue es immer auch den Kollegen, wenn es um irgendwelche Probleme geht, die in der Vergangenheit liegen, zu sagen, wir müssen mal wieder anfangen, wenn wir solche Diskussionen führen, wie bei einer blöden Serie. Man muss den Trailer vorher gucken, was bisher geschah. So. Und man fängt immer an, aus der Betrachtung, wie gesagt, aus meiner heutigen Perspektive, wenn ich beraten sollte, ich bräuchte diese Fantrennung nicht. So, das heißt aber nicht, dass die Entscheidung, die dazu geführt hat, falsch war, das möchte ich damit jetzt sagen, sondern jetzt muss man sehen, wir haben viele Sachen, ich kann mich so an, tu mal nur so andere Beispiele, die ein bisschen harmloser sind. Riesen, wie heißt Neudeutsch Shitstorm, über einen Verein, wieso müssen die Fans jetzt hier zum Großparkplatz und warum gibt es ihn? So. Keiner erklärt, das ist immer mein Punkt, wann darf auch die Polizei erklären und wann will denn jeder überhaupt den ganzen Hintergrund wissen? Man sitzt ja nicht so und denkt, ah, wie mache ich denn das Spiel, wir machen das so und in 3 Minuten ist entschieden. Sondern die Historie des Stadions ist unter anderem, da gibt es eine Baugenehmigung. Und die Baugenehmigung sagt unter anderem, dass die Friedensplätze nicht dem Fußball gehören. So. Und dann heißt die Diskussion, wieso dürfen die Gästefans näher dran und die anderen nicht. Und dann gibt es eben eine einzigste Möglichkeit, die dazu führt, diesen einen Friedensplatz zu nehmen, für die Gästefans zu sagen, bei Hochrisikospielen brauchen wir das einfach um eine Fantrenne, können wir jetzt wieder streiten, brauchen wir es ja, nein. So. Und die anderen müssen weiter laufen. Das wird oft verkannt in solchen kurz dargestellten Diskussionen. Das Gleiche hat mit dem Umlauf, mit der Tribüne zu tun. Nochmal, das Stadion steht an sich doof, wir haben im Sinne von, wir haben Probleme, die wir jetzt versuchen, wieder zurückzugeben, im Sinne runterzuschrauben. Wir wissen alle, Gartenschauweg ist ein Brennpunkt, da ist halt nun mal der Soccerclub, man will das aus bekannten Gründen unterstützen, das wird auch jeder, der irgendwas mit dem Waldhof zu tun hat, jederzeit mit vollem Herzblut unterstützen, dass da ein Geschäftsbetrieb, insbesondere mit den Pächtern, nicht umgeht. Nebendran ist eine Wirtschaft, wo ich natürlich auch überlegen muss, wie kann ich den einschränken, kann ich den überhaupt einschränken, da hängt sein wirtschaftliches Interesse dran und. Was ich damit sagen will, ist, die Stadionbegebenheit versuchen wir gerade so gut wie möglich im Dialog mit der Stadt anzupassen und dem Verein. Wir haben alle Interesse dran, da eine Event-Arena draus zu machen, dass alles gut wird, dass wir wenig Einsatzmaßnahmen machen. Wir haben aber das nächste Problem ist, es geht los mit Getränken, mit Toilettenhäusern, muss ich keinem erklären, wissen alle, wie es dort abgeht. Ich habe aber die Problematik, kann ich unter den Tribünen, wie sie bisher sind, darf ich nichts bauen, weil ich die Bauordnung nicht ändern darf und. Also dieses Ganze vergisst man immer. Was war vor 25 Jahren? Wie ist dieses Stadion? Und das gilt leider alles immer noch. Wie gesagt, ich möchte mich für nichts rausreden. Es ist nur gefährlich, verkürzt zu diskutieren, wenn man das Große und Ganze sieht.
Da war's. Okay, danke. Ja, jetzt haben wir der Polizei hier relativ viel Redebeitrag eingeräumt. Christoph, möchtest du auch mal mit einsteigen?
Ich habe ja schon viel gesagt, aber wozu jetzt? Also zu dem, da fehlt mir einfach auch die Ortskenntnis.
Aber jetzt grundsätzlich zu den Stadionallianzen oder zu deinen Erfahrungen nochmal damit. Vielleicht hast du, du warst ja in Freiburg jetzt gerade wieder, da hatten wir vorhin über den dortigen Einsatz leider auch schon gesprochen. Ja. Wie sind deine Erfahrungen damit gewesen?
Also ich finde die Stadionallianzen, das geht natürlich sehr in die Richtung dessen, was ich vorhin versucht habe zu sagen, finde ich natürlich genau den richtigen Weg, vor allem das Ziel, die Polizei, also die Sollstärken zu reduzieren. In Freiburg, klar, ist tatsächlich der Ort, wo ich eigentlich bei jedem Heimspiel bin seit Jahren, finde den Kollegen vor Ort auch relativ schwierig, aber ich glaube, das ist auch landesweit bekannt, dass er eher zu den Hardlinern zählt und eher einer ist, der relativ wenig lange Leine lässt den Fans, was mich immer insofern wundert, als ich Freiburg eigentlich einen der Standorte in Deutschland finde, den ich mit Abstand am unproblematischsten finde. Oder zu den unproblematischsten zählen würde. Ich glaube, das sieht er grundsätzlich ähnlich. Er zieht nur völlig andere Schlüsse draus als ich. Bei Gästefans ist Freiburg unfassbar unbeliebt. Also ich glaube nicht als Stadt und nicht als Ground. Stadien finden, glaube ich, die meisten gut. Der Gästeblock ist eine Katastrophe. Die Sicht ist schlecht und wie man halt von der Polizei dort behandelt wird. Ich glaube, da ist zum Beispiel überhaupt nicht das Problem Polizeigewalt. Da kenne ich jetzt wenige Fälle, aber einfach eine massive Gängelung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere hier auf dem Podium das vielleicht gar nicht so anders sieht. Vielleicht sieht es keiner so anders, ich weiß es nicht. Aber ist ein spezieller Mensch, der Herr Winterer. Ich habe ihn auch schon sympathisch erlebt, dass er über Dinge nach, also dass er, ich sage ihm, wie ich den Standort Freiburg sehe, und er sagt dann 24 Stunden später, ich habe drüber nachgedacht, was wir gestern telefoniert haben. Vielleicht haben sie recht, ich denke nochmal drüber nach, aber er bleibt dann trotzdem relativ unversöhnlich, wobei man in Freiburg dazu sagen muss, der war oft der damalige Leiter des Ordnungsamtes auch ein sehr großes Problem. Also ich kann mich gut erinnern an einen Fankongress oder Fanprojekttagung, wo relativ differenziert darüber geredet wurde, was machen Fans, was machen Fanprojekte, und er stand dann nach 2 Stunden auf oder so und hat gesagt, er wollte jetzt vor allem erstmal feststellen, so sinngemäß, dass Fans eh alle Verbrecher sind. Da habe ich gesagt, so richtig viel hat er jetzt nicht begriffen in den letzten 2 Stunden, aber in der Allianz wurden natürlich dann auch sehr viele Aufenthaltsbetretungsverbote verkündet. Da konnte dann der Herr Winterer nur bedingt was für.
Ich würde vielleicht noch ein bisschen einen anderen, vielleicht versuchen, noch einen anderen Aspekt reinzubringen. Also die Veranstaltung heißt ja wie Hund und Katz, also das Feindbild, das teilweise berechtigt oder auch unberechtigt kultiviert oder aufrechterhalten wird. Ich glaube, dass bei dieser Sprachlosigkeit, die zunehmend ja wirklich auch ein gesellschaftliches Problem sein könnte, das ist ja nicht nur im Fußball so, sondern auch die Problematik sieht man ja auch in anderen Bereichen. Aber wenn man auf den Fußball guckt, bin mir sicher, oder das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt von der COS bin, sondern dass die Fanprojekte da auch einen Beitrag dazu leisten können, um diese, ich sage jetzt mal, Sprachlosigkeit so ein bisschen, ich mal, über zu vermitteln, zu agieren oder zu moderieren. Und diese Expertise, die dort vorherrscht, die wird so, zumindest die Rückmeldung aus einzelnen Standorten, wird zum Teil auch seitens der Polizei zu selten und zu wenig irgendwie ins Kalkül gezogen oder auch irgendwie angezapft. Das macht es vielleicht auch ein bisschen problematisch, weil vielleicht auch der
diese vielleicht die Sichtweise, der auf die Fanprojekte irgendwie noch ein bisschen einseitig ist, dass gar nicht verstanden wird oder zum Teil nicht richtig verstanden wird, dass Fanprojektarbeit eben keine Interessensvertretung von Fanarbeit ist, sondern es ist eine Jugendarbeit und die nehmen natürlich die Interessen von Jugendlichen schon auch in den Mittelpunkt, aber es ist schon eine professionelle Rolle und ich glaube, das muss immer wieder erläutert werden. Es kommt dann auch zu Situationen, wie du es eben vorhin geschildert hast, mit man würde vielleicht sagen, Kollateralschäden, dass auch Fanprojektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bei Polizeimaßnahmen auch betroffen sind. Das ist denn so, aber wenn dann auch erklärt wird, dass man auch als Fanprojektler auch eine andere Funktion und eine andere Aufgabe hat, dann wird das auch noch oftmals zu wenig anerkannt. Und da hat man, um da vielleicht auch nochmal so eine Brücke zu bauen, in Hessen, finde ich, auch eine ganz schlaue Idee entwickelt oder zumindest in den letzten 2 Jahren eine Veranstaltung durchgeführt, weil ich glaube mal hier auf dieser Ebene seitens der Polizei und auch seitens der Fanprojekte, da gibt es, glaube ich, ein Grundverständnis und auch da gibt es auch nicht so die Problematik. Die Problematiken, die da sind, sind eigentlich in dem Spielalltag selber. Das sind dann, da geht es dann um den Gruppenführer der Einheit oder Hundertschaftsführer und so weiter, das sind auch Personen, die noch relativ wenig wissen, was Fanprojektarbeit ist und was so die Rolle und auch die Aufgaben, wo auch die Grenzen sind. Und in Hessen hat man versucht, und nicht nur versucht, man hat es auch gemacht, gemeinsam mit Vertretern nicht nur auf Einsatzleitungsebene, sondern ich sag mal auf darunter, auf der praktischen operativen Ebene, wie ich mich da ausdrücken soll, gemeinsam Veranstaltungen durchgeführt, um auch die einzelnen Rollen und auch die einzelnen Aufgabenbereiche nochmal zu genauer zu beleuchten und auch zu definieren. Das war das eine. Und das zweite ist, ich habe auch eine Frage an Sie beide, weil ja vorhin auch die Rolle der Medien so ein bisschen kritisch beleuchtet wurde und ich glaube auch ein Stück weit die Wahrnehmung von Ultras und auch von jugendlichen Fans auch oft zum Teil auf Seiten der Polizei nicht nur über die Medien weitergetragen wird, sondern auch von, ich sag mal, Polizei intern. Ich will jetzt nicht wieder mit Rainer Wendt anfangen, aber ich muss es trotzdem machen, der sich hervorgetan hat, der vertritt eine, ich hab die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, eine relativ kleine Anzahl von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, eine relativ übersichtliche Polizeigewerkschaft und er hat irgendwie so ihm ist es gelungen, im Laufe der Jahre diese vermeintliche Meinungsführerschaft auf Seiten der Polizei zu gewinnen und auch zu erobern und da denke ich mir, es gibt doch noch andere Stimmen, es gibt doch vielleicht auch noch andere Meinungen der Polizei, warum wird das nicht irgendwie offensiver irgendwie in den Vordergrund gestellt, warum lässt man diesen Mann, der sagt, er würde mit seinem Sohn nicht ins Stadion gehen, weil es lebensgefährlich ist, so einen Unsinn einfach sagen, ohne dass dann auch seitens der Polizei was unternommen wird, diesem Bild irgendwie was entgegenzusetzen, also das hätte ich mir dann irgendwie auch irgendwie gewünscht.
Der Herr Stahlmann wollte, glaube ich, eh was sagen. Von daher wollen Sie gleich darauf antworten auch.
Die Frage ist ja immer, wer das auch zulässt und abdruckt und ihn ins Bild setzt. Also das ist wohl schon gewollt von irgendjemand, dass der uns nicht repräsentiert, das ist wohl klar. Also, und auch nicht unsere Meinung.
Ja. Eben nicht unbedingt.
Also, das ist mir auch immer zu platt alles. Also das hat der Herr auch gerade schon gesagt, ja, wie vielschichtig die ganzen Dinge sind, die man da beurteilt. Und da kommen immer mit Plattitüden daher, die, also ich weiß nicht, das ist mir schon fast zu blöd, mich da drauf einzulassen. Also das ist die eine Geschichte. Ich will eigentlich nochmal auf diese Fanprojekte eingehen, war für mich eine sehr schöne Geschichte. Ich schreibe ja seit Jahren auch immer in diesen Gremien da, Innenministerkonferenzen und so weiter dazu, ja, dass, und da ist die Meinung einhellig, dass die Fanprojekte eine wichtige Aufgabe haben und sehr wichtig für uns sind. Und ich muss jetzt im Rahmen Stadionallianzen sagen, wir hatten in der Auftaktveranstaltung, das war in Sinsheim, haben wir das gemacht, da waren sie eingeladen, waren auch alle da. Tatsächlich kamen dann aber so ein paar Stimmen auch, die dann gesagt haben, naja, ja, Sicherheitsakteure, das sind wir eigentlich nicht. Ja, also da können wir eigentlich nicht dazu. Sicherheit, das Wort Sicherheit im Kontext mit Fanprojekten immer schwierig. Ja. Wir haben dann mal die Folgeveranstaltung dann in einem engeren Zirkel gemacht, ja, der Sicherheitsakteure. Und da habe ich mich brutal gefreut, ja, dass ich, da war nämlich die Sophia Gerschel dabei und hat gesagt, also ich bin jetzt als Vertreter da für Fanprojekte, aber ich glaube Bundes, wer ist genau? Gemeinschaft für Fanprojekte, genau. So, als Vertreterin da, aber sie findet es echt schade, dass die Fanprojekte jetzt gerade an so einer Veranstaltung nicht mehr eingeladen werden. Und da fand ich es eigentlich toll, dass sie sich dazu bekannt haben, dass es nämlich doch wichtig ist, dass sie mit dabei sind, dass wir uns da kurz schließen, dass wir von dort aus auch Erfahrung abgreifen können, Perspektivwechsel machen können und so weiter. Das ist eine unheimlich wichtige Geschichte, dass wir da in die auch verstehen können, was denn sich in der Szene abspielt. Ja? Und wenn wir es verstehen, werden wir sicherlich auch anders, im einen oder anderen Fall wieder anders reagieren oder uns anders aufstellen. Wenn wir es nicht verstehen, und das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen so, ich habe jetzt den Herrn Winter angesprochen, ich möchte gar niemand da in eine bestimmte Ecke rücken, aber wenn einer über Jahrzehnte, ja, wo wieder Winterer Fußballeinsätze macht und aus einer, sag ich mal, aus einer Zeit noch kommt, wo wir es mit Hooligans zu tun gehabt haben, verstärkt, ja, und die Ultraszenen dann kommen, dann hat er, glaube ich, auch vorgefertigte Muster, ja, die er, und Wege, die er ungern verlässt, weil die für ihn klar sind, ja, wie er es tut. Damit hat er einen klaren Plan, damit hat er den Standort Freiburg eigentlich sicher, ja, an was es immer auch liegt, sicherlich nicht an ihm nur alleine, ja. Und diese, sag ich mal, Umdenken hinzubringen. Das, glaube ich, weiß jeder, wie schwierig das ist, ja, zu sagen, ich versuche anders zu denken. Wir hatten bei dieser Regionalkonferenz ein sehr schönes Beispiel, da hatten wir so einen Moderator dabei, der hat immer gesagt, jetzt lassen Sie die Arme mal hängen und so, und jetzt machen Sie, verschränken Sie mal die Arme. So. Und dann hat er gesagt, lassen Sie die Arme wieder hängen und verschränken Sie die Arme mal andersrum. Ja? Also auf eine, allein das schon, ja, die Arme nicht so, sondern so zu verschränken, das kennt man nicht, das macht man nicht, und diese Wege zu verlassen ist unheimlich schwierig. Ja? Und deshalb war es auch bei uns, ist bei uns noch ein anhaltender Prozess, bei den eigenen Kollegen, bei den eigenen Polizeiführern dafür zu werben, dass sie sagen, wir gehen diesen Weg Stadion Allianzen mit und wir sind überzeugt von diesem Weg Stadion Allianzen. Das ist unheimlich schwierig, weil es eben Leute, erfahrene Leute gibt, die es immer schon anders gemacht haben. Ja, die haben immer schon gesagt, ja, was der da erzählt, ist ja ganz nett, und in diesem ÖASS haben wir uns ausgetauscht und vor dem Spiel haben wir uns besprochen, aber jetzt machen wir es mal, wie ich das sage. So, und wenn ich so rausgehe, habe ich natürlich schon wieder alles, was mir dann, was als Expertise da mit reinspielt, wische ich weg, ja, und sage, ich weiß es besser. Ja. Und das kann ich nicht besser wissen, weil ich nicht allein alles weiß, was da passiert in so einem Stadion und drumherum. Das ist der Ansatz.
Der Herzbach wollte noch was sagen, aber ich würde trotzdem gerne den Achim gerne noch mit reinholen und überlegen, du gehst auch schon lange zum Fußball, du hast eine Zeit lang in Hamburg gewohnt, hast auch da Fußballstadien besucht. Wir hatten vorhin, oder der Christoph hat es über die mediale Präsenz gehabt, oder wir alle hatten es hier oben davon. Hast du auch das Gefühl, dass es früher eigentlich unsicherer war, ins Stadion zu gehen als heute? Obwohl es in der öffentlichen Wahrnehmung eher umgekehrt ankommt?
Na, unsicherer weiß ich nicht. Das ist immer so sehr subjektiv. Aber dass mehr passiert ist in und ums Stadion, ich glaube in den 80er, 90ern, ich glaube, das ist unstrittig. Also ich weiß nicht mehr, es gibt schon ein paar, die das behaupten, dass es heutzutage viel, viel schlimmer wäre, neue Dimensionen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wer das halbwegs mitgemacht hat oder verfolgt hat, weiß dann schon, dass es die Entwicklung da eigentlich eher in eine andere Richtung geht. Das auf jeden Fall.
Gerd, wie siehst du das?
Sorry. Ja, ich sehe das ähnlich. Also allein wenn wir euer Thema nehmen, Rassismus, Diskriminierung. Also 80er, 90er Jahre, Frankfurt, Antonio Yeboah, macht sich warm auf dem Platz. Da sind erstmal die ersten Bananen ihm entgegengeflogen. Ja, und nur so andere Beispiele. Und ich glaube, dass ihr und andere Gruppierungen und auch Ultras, es gibt ja auch nicht die Ultras, sondern es gibt ja auch vernünftige Ultras, die sich auch für politische, Werte einsetzen, ne, und die dafür auch gesorgt haben, dass es momentan so ist, wie es jetzt ist. Also ich glaube momentan, das sagen uns auch die fast alle Fanprojekte durchweg durch die Bank, gesagt haben, das ist eigentlich im Vergleich zu früher ist es Kindergarten. Ja, also es ist auch mal schwierig zu vergleichen. Früher gab es halt auch Ultras nicht, da gab es auch nicht so da hat man auch nicht diese, Freiheit gehabt, sich in diesem Stadion irgendwie groß äußern zu können. Das war geprägt von Kutten und von Hooligans, da war das Thema Gewalt noch viel präsenter. Das kann man irgendwie auch schlecht vergleichen. Und auch die Stadien an sich sind ja heute auch von der baulichen Architektur ganz anders als früher. Das muss man ja auch sehen. Ich würde mir halt nur wünschen, um da vielleicht noch so einen Schlenker zu machen, dass die Vereine, die kommen kommen ja irgendwie noch zu gut weg, zum Teil, dass die auch noch mehr in die Verantwortung gehen. Also die investieren heute auch noch in wirklich viel in Sicherheitsarchitektur, was sicherlich richtig auch notwendig ist, weil keiner möchte, also jeder möchte sicher zum Stadion und im Stadion sich verhalten und auch wieder sicher nach Hause gehen. Da sind die Fanprojekte übrigens auch nicht anders. Sie sind verstehen das auch als ihren Anspruch von sicherem Fußballspiel. Aber die Hunderttausende, die in neue Videokameras da investiert werden, leicht und schnell, da wünsche ich mir vielleicht einen Prozentsatz von Euro in, auch vielleicht so in die Dialog- und in die Kommunikationsstrukturen zu den Fans, zu Ultras und um auch mal deren Bedürfnisse ein bisschen mehr aufzunehmen. Ich glaube, dass einige Ultras, ich will nicht alle sagen, aber einige Ultras, dass sie sich eben so verhalten und vielleicht auch etwas gewaltorientierter, dass das auch eine Protest, das macht man jetzt, ich will das jetzt nicht werten, aber das ist natürlich auch eine Form von Protest. Es gibt zwei massive Strömungen, die aus meiner oder aus unserer Sicht die positive Fankultur massiv beeinschränken. Also einmal ist das Thema Sicherheit, also mit den zunehmenden repressiven Maßnahmen. Ich will nur als Stichwort nennen, Verschärfung der Polizeigesetze, die auch vielleicht auch teilweise Auswirkungen hat auf das Verhalten von Fußballfans. Und das zum anderen ist das Thema Kommerzialisierung. Weil der Fernsehbesucher für die Vereine eine viel größere Bedeutung hat als der Stadionbesucher, weil da nämlich viel Geld über Fernseheinnahmen und Fernsehgelder generiert werden, als es vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren noch der Fall war. Also da merkt man im Grunde genommen auch, und das ist auch ein Gespür bei den Jugendlichen da, dass ihre Interessen eigentlich noch zu wenig in diesem, ich sage jetzt mal, zwischen diesen Polen Sicherheit und Vermarktung und Kommerzialisierung, dass die unterzugehen drohen. Und das ist einfach eine Protestkultur, das ist eine Jugendkultur. Und ich finde, das gehört mit ihren Unwägbarkeiten und mit ihren, ich sage jetzt mal, auch Ausfransungen, die man nicht gutheißt und die wir auch Erwachsene nicht gutheißen, aber das muss man eben auch akzeptieren, da muss man sich stellen. Und das machen im Vereine auch zu wenig.
Eben, also ich glaube, Entschuldigung.
Christoph nochmal dazu gehört.
Ja, vielleicht zwei, drei Sätze. Also, ist mir jetzt auch nicht eingefallen, das ist genau richtig. Also ich sehe den schwarzen Peter auch ganz, ganz oft bei den Vereinen, auch in der Haltung zu Fans. Also mir fällt ganz oft auf, dass Vereine sich positiv auf ihre eigenen Fans beziehen, wenn sie eh schon gelobt werden. Und wenn aber irgendwie der geringste Gegenwind kommt, dann tun sie so, als ob sie hinter den Kulissen überhaupt gar keinen Kontakt zu ihren Fanszenen haben, was ich eine Katastrophe finde. Ich finde es eigentlich, ich weiß auch nicht, warum Dynamo Dresden ständig dafür angegriffen wird, dass sie gute Kanäle zur Fanszene haben. Den Verein gäbe es ohne seine Fans schon lange nicht mehr und dass sie auch offiziell dazu stehen und sich jetzt auch bei diesen Verfahren hinter die Leute, die auch aus ihrer Sicht zu Unrecht da gerade an Pranger gestellt werden, stellen, finde ich genau richtig. Auch, dass Jens Jeremies offensichtlich gerade für die Fans spendet. Aber auch, wo wir gerade am Schwarze Peter verteilen sind, ich kann halt auch die Verbände nicht ausnehmen. Da finde ich auch teilweise, die kommen mir dann bei euch teilweise ein bisschen zu gut weg, gerade der DFB. Vereine, die Nöte haben, also Energie Cottbus jetzt gerade mit einem sicherlich massiven politischen Problem, aber einer schwachen Infrastruktur, ich weiß nicht, wie viele Leute da noch arbeiten in der vierten Liga auf der Geschäftsstelle 4, 5, 6, keine Ahnung, die mit diesem massiven gesellschaftlichen Problem und im Stadion rechte bis richtig massiv rechtsterroristisch oder rechtskriminelle Strukturen auch in der Stadt, wenn du da als DFB nur herkommst und sagst, ihr müsst mehr machen und dir fällt nicht mehr ein als irgendwie ein Armaufnäher gegen Rassismus, dann, was soll denn der Verein dann machen? Das bringt nichts. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn, dann bringt nachhaltige Arbeit in der Kurve von Fans was und die muss ich stärken als Verein. Und da brauche ich da ist mir der DFB auch oft viel zu wischiwaschi-mäßig und bekenntnishaft und hofft, dass er mit einer guten Schlagzeile wegkommt. Aber es geht dann nicht mehr um die Sache.
Mal gerne noch applaudieren. Ich muss jetzt gerade nochmal, oder will gerade eigentlich das Thema dann, wie Vereine sich gegenüber Fans verhalten, gerade einsteigen, passt bei uns eigentlich hervorragend, weil gerade bei uns so eine leider negative Entwicklung haben in den letzten Jahren. Wir hatten früher bis vor 4, 5 Jahren, würde ich sagen, ein extrem enges Verhältnis, was natürlich vielleicht auch daher kam, dass wir natürlich lange in den Niederungen rumgedümpelt sind, eben auch das Ganze überschaubar war an Anzahl von Leuten und Unterstützern, Fans, die eben zum Waldorf gestanden haben. Und da hat das Ganze natürlich auch ein bisschen sich angeboten, dass man halt wirklich zusammen dann agiert, aber das lag natürlich auch in den handelnden Personen, die da waren. Jetzt hat man halt vor ein paar Jahren erstmal einen Cut, dass wir eben ausgeklärt haben und eine Spielbetriebs GmbH hat, das weiß ich aber gar nicht mal nur daran festmachen wird, sondern das ist ja auch immer, wie wird es von den Personen, den Handelnden gelebt, schlicht und einfach. Und da hat sich ganz klar gezeigt, die Köpfe haben gewechselt und die Ausrichtung ist eine komplett andere. Also das, was eigentlich super war vorher, dass ich Vereins ja, verantwortlich eben für Fanszenen, für einzelne Fans sogar eingesetzt haben, wenn es irgendwie auswärts ein Schadenverbot gab und so weiter, die wirklich da hingefahren sind, Freiburg zum Beispiel, wirklich eingesetzt haben, dass da eben sowas auch wieder eben verbürgt haben für Leute, ja, die vielleicht dann da reingeraten sind, sage ich mal, und aber eine Chance gekriegt haben. Und das hat sich halt wirklich komplett ins Gegenteil gedreht. Gerade dann nach der Geschichte mit Uerdingen hat man eher das Gefühl gehabt, dass man jetzt guckt, dass man aus allen Rohren feuert und alle abschießt, die man irgendwie kriegen kann, mit Stadien verboten. Da wurde auf einmal, kamen da Sachen von vor 2 Jahren aufs Tablett, wo dann auf einmal von verschiedenen Seiten Verbote gehagelt sind. Also hat sich komplett gedreht, Kommunikation null, aber das hat auch wirklich was mit Köpfen zu tun. Ich würde es gar nicht an diesem e.V. GmbH-Ding aufmachen. Ich glaube, da gibt es auch andere Beispiele, die auch schon Spielbetriebs GmbH haben, ehemalige oder Vereine, sage ich mal, wo dann einfach Leute da sind, die wissen, okay, ich muss die Fans mitnehmen, ja, wenn ich was Funktionierendes haben will, wo das auch durchaus da ist. Und also da haben wir wirklich auch wirklich ein Negativbeispiel. Und da ist auch, da findet, man merkt auch wirklich innerhalb der Fanszene eine Entfremdung statt, schlicht und einfach, wo vor 5 Jahren vielleicht gesagt hat, okay, das, da ist was absolut gelaufen, das hat unserem Verein geschadet. Sagt man jetzt, naja, die sind ja nicht auch für uns. Was soll ich mich da groß rummachen? Also das ist auch ein negativer Aspekt, der da auf jeden Fall reinkommt. Man ist früher auf jeden Fall verantwortungsvoller in der Fanszene mit dem Verein umgegangen. Das hat sich sichtweise definitiv gewandelt zum Negativen, dummerweise.
Da würde mich jetzt Thema Stadionverbote auch tatsächlich interessieren, wie steht die Polizei oder das Innenministerium zu Stadionverboten? Jetzt, ich denke, wir brauchen da nicht über Gewalttaten sprechen, aber über relativ kleine Vergehen wie kleinere Sachbeschädigungen, sage ich mal, wenn einer am Zaun rüttelt oder beispielsweise es wird Pyro gezündet in noch erträglichem Maße, sage ich mal. Also, nee, es ist natürlich eine Straftat, das wissen wir alle, aber
Ordnungswidrigkeit,
okay, informiert. Ja, aber inwiefern bringen da Stadionverbote wirklich was, also bringen die weiter oder drängt man damit nicht die Stadionverbotler in gewisser Weise schon in so eine Art Kriminalität? Man entzieht ihnen ja damit ein Stück weit auch ihr Hobby und also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht unbedingt immer zum Positiven sich wandelt, sag ich mal.
Das ist jetzt auch so eine Erkenntnis, die ich über die Jahre erlangt habe, dass vom Fordern der Stadionverbote hin zum sich klarmachen, wessen Maßnahme ist das eigentlich? Ja. Also so muss ich eigentlich beginnen.
Entschuldigung, ich wollte es nicht Ihnen unterstellen, dass Sie dafür Stadionverbote sind.
Nein.
Wir wollen wissen, wie Sie dazu stehen.
Also. Das können wir uns schon auch angreifen, dass wir diese Maßnahme zu unserer Maßnahme gemacht haben. Ja, oder so ein Selbstverständnis entwickelt haben, dass wir sagen, so wir verhängen Stadionverbote. Ja. So weit ging das am Schluss schon. Man muss einfach mal sehen, klar, das ist eine Maßnahme mit generalpräventiver Wirkung sein. So. Und das ist eine Maßnahme der Vereine, die sich da untereinander kurzschließen, die das in diesen Lizenzbestimmungen auch unterschreiben, dass man gegenseitig dann dieses Stadionverbot anerkennt und so weiter und so fort. So, zwischenzeitlich war noch nie ein Fan davon, nicht als es 5 Jahre war oder doppelt 10 Jahre oder 3 Jahre, das ist schon ein junger Mensch, eine unüberschaubare Zeit und ist, glaube ich, sozialpädagogischen Blödsinn. Ja. So. Und für uns muss man schon mal aus rechtlicher Sicht sehen, ja, wir übermitteln ja da Daten an den Verein. Ja, und wenn man es mal ganz genau nimmt, ja, dann können wir die Daten erst übermitteln, wenn der Verein auch einen Rechtsanspruch drauf hat. Ja, wenn der Verein dann wirklich sagt, hey, ich will dem ein Stadionverbot geben, weil. So. Und wenn das soweit ist, dann können wir auch sagen, okay, wir übermitteln dir Daten von dem Mensch, weil du das willst. Ja, und nicht, weil wir das wollen. Ja, so. Jetzt komme ich zu der unpopulären Maßnahme, die unsere Maßnahme eigentlich ist. Ja, das sind diese präventivpolizeilichen Maßnahmen. Das weiß jeder, das gefällt auch keinem, weiß ich, Aufenthaltsverbote, Meldeauflage und so weiter. Nur haben die den Charme, dass sie eben maximal 3 Monate lang gültig sind. Diese Zeitdauer, die wird selten ausgenutzt. Manchmal ist es so, wie ich es jetzt in Stuttgart auch befürwortet habe, nach diesem Gladbach-Vorfall, ja, waren es 2 Spiele, haben wir gesagt, so die nächsten 2 Spiele, Heimspiele, sind für euch tabu. Finde ich einen schönen Schuss vom Bug, ja, und jetzt kommt das Charmante dran, ja, das ist verwaltungsgerichtlich, kann man das überprüfen, sauber, ja. So, und das wurde auch gemacht. Und dann sagt ein unabhängiger Richter, das passt, das ist in Ordnung oder das war nicht in Ordnung. Ja. Im Regelfall war es in Ordnung und dann finde ich, ist das was man eine bittere Pille, die man manchmal schlucken muss, weil man auch vielleicht der Busfahrer falsch gefahren ist, ja, und der eine oder andere mit dabei war und man es vielleicht nicht auseinanderdividieren kann und dann hat man diese 2 Spiele vielleicht am Hals, ja, das tut weh, weiß ich, aber das ist was anderes als 3 Jahre Stadionverbot. Und nebenbei hat es für uns nochmal auch den tollen Aspekt, ich habe immer eine zweite Lage. Ja. Wenn 50 Stadionverbotler mitreisen, habe ich immer eine zweite Lage. Das heißt, ich muss nochmal Polizeibeamte abstellen, die gucken, wo kriegen wir die unter, was machen wir mit denen, was machen die vielleicht, machen die nichts. In aller Regel machen sie nichts. Wer schon Stadionverbot hat, ja, der ist ja eh schon so gebrandmarkt, dass er eigentlich sich nichts weiter mehr erlauben kann. Den kann man eigentlich sogar ein Stadion lassen, ja, der wird nichts tun. Ja. Also im Grunde genommen. Also nochmal, ein Umdenken, das ich stehe und das ich jetzt auch immer wieder auf unseren Tagungen auch zur Kenntnis gegeben habe, gesagt, wessen Maßnahme ist es und wie tragen wir dazu bei? Ja? Und ich glaube, man sieht es auch schon, als ich angefangen habe, haben wir 3.700 bundesweite Stadionverbote gehabt. Wir haben jetzt, glaube ich, aktuell noch 1.000. Ja? Und wenn immer so schön die Engländer da gezeigt werden, gesagt, da ist jetzt alles toll, ja, die haben allein 3.000 Banning Orders, ja, derzeit, also roundabout, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, also gerichtlich verhängte Stadionverbote, das heißt, bevor bei uns ein Richter ein Stadionverbot verhängen kann, ja, muss da ein schon ordentliches Ding dranhängen, ja, also beim Jugendlichen kann er das mit Weisungen und Auflagen tun, aber beim Erwachsenen brauchen wir schon eine Haftstrafe, ja, also dass das im Grunde genommen im Zug gegen die Auflage eben aussprechen kann. Also da haben wir nochmal einen ganz anderen Hammer dahinter hängen, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Und ich war, um das noch zu ergänzen, mal bei einer UEFA Cup Tagung, weil ausnahmsweise mal ein baden-württembergischer Verein international gespielt hat, habe ich gesagt, da gehe ich mal hin und gucke mir das an. Und was ich da gesehen habe, was in Spanien abgeht, in Holland abgeht, in Frankreich abgeht und so. Also wir leben oft, und das habe ich auch gesagt, wir leben auf der Insel der Glückseligen. Ja, wir haben wenige Vorfälle, die wir vielleicht nicht schön finden, ja, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was im europäischen Ausland passiert.
Ja, also es ist natürlich, ich sage es mal, kein Grund, weil sie alle noch schlechter machen. Ich verstehe es, aber ich unterschreibe es natürlich zu 100%. Jetzt sind wir wieder bei dem Gesamtpunkt, ein komplexes Thema einfach zu beantworten. Er hat es sehr gut. Ich sage es mal aus meiner Einsatzleiterbrille. Es ist natürlich ein Treppenwitz, wenn ich vorher den anreisenden Stadionverbotern sage, bitte trefft euch dort und dort, weil ich ja weiß, dass sie trotzdem kommen, muss mich um sie kümmern. Also somit ist genau das, wie sie er gesagt hat, beschreibt schon die Absurdität dieser ganzen Geschichte. Was nicht heißt, dass wir die Maßnahmen, die wir verwaltungsrechtlich machen, mit Aufenthaltsverboten, mit Geboten, die wir verwaltungsgerichtlich überprüfen lassen können, so wie er gesagt hat, nicht machen. Warum geht es drum? Da geht es um erkannte Menschen, wo wir beweisen müssen, dass die tatsächlich was gemacht haben. Da geht es nicht ums Zaunrütteln, da geht es auch nicht um ein halbes Pyro oder wie viel auch immer. Ja, und die Problematik ist auch immer, ich würde mich auch nicht auf eine Diskussion einlassen, ein Pyro ist nur eine Ovi. Ja, toll, also das Ding hat 1000 Grad und wenn es nicht mehr meinem Gesicht ist, dann hilft mir das genau gar nichts, dass es nur eine Ovi ist und keine Strafe. Also die Frage ist ja, worum geht es denn? Kann ich nicht, und jetzt durch unpopuläre These, kann ich nicht Stimmung im Stadion auch machen, ohne dass es qualmt und knallt? So, und jetzt mal, wo gemerkt, die Stadt Mannheim hat, glaube ich, schon mal angeboten, wenn denn jemand das tatsächlich möchte, Antrag stellen, ihr könnt Pyro offiziell abbrennen, ihr kriegt eine Zone im Stadion eingerichtet mit den entsprechenden Auflagen, Feuerwehr nehmen dran, das will ja keiner. So, also dieses, weil es schön ist, machen wir es, macht keiner, sondern weil es halt Spaß macht. Wie gesagt, also mich kriegt man nicht zu irgendeiner Aussage zum Thema, finde ich Pyro toll, ja mal weniger, ja nein, ist es nur eine Ovi nicht, weil der Dings kommt immer, es ist nur eine Ovi. Das wissen wir meistens gar nicht, weil wenn es nämlich eine Klasse ist, die da gezündet wird, die dann doch dummerweise in eine andere Klasse reinfällt und sprengstofftechnisch komisch wird, ist es eine Straftat. Aber wie gesagt, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch einfach darum, welche Maßnahmen machen wir künftig, was wollen wir im Stadion haben. Ist es wirklich das Wichtigste überhaupt, zu fackeln und zu qualmen? Möchte ich nebendran alle diese giftigen Stoffe einatmen oder nicht? Wenn das die Fans, also ich sage es mal noch dümmer wieder, also ich sitze da oben in der Kanzel und mir ist das relativ egal, jetzt als Person, wenn es den anderen allen gefällt, werde ich es trotzdem als Polizei verfolgen, wenn es meine Aufgabe ist. Also wenn die Rollenklarheit wird es bei mir immer geben, wir verfolgen das, was nicht geht, dort, wo wir Maßnahmen treffen können, um Sachen zu verhindern, wenn sie denn nötig sind, machen wir so. Und die kann man gerne überprüfen, im Dialog, danach verwaltungsgerichtlich, ob ich jetzt Stadionverbote per se für sinnvoll finde. Eher nein, wenn es genau nämlich diese Wirkung hat, dass ich gar keine Wirkung damit mehr erzeuge. Wenn es auf 3 Jahren ist, wie kriege ich dann eine Chance hin, denjenigen wieder auch zu ermöglichen, dass es sich gut verhält. Das liegt jetzt vielleicht diese Sichtweise auch daran, dass ich auch lange Zeit in der Prävention tätig war.
Ganz kurz, da war eine Wortmeldung. Können wir die drei hier noch sprechen lassen und ist das dann okay, wenn du das als letztes machst? Weil ich denke, wir würden eh langsam zum Ende kommen. Ich glaube, die Luft wird nicht besser hier drin. Die Herren sind auch teilweise von weiter weggekommen und die wollen auch wieder nach Hause heute. Also würde ich nochmal zum Teil. Okay, da würde ich gerne auch eure Meinung dazu hören und dann nehmen wir dich gerne dran, okay?
Meinung zu was? Zu Stadionverboten?
Zu Stadionverboten. Okay. Also die Sinnhaftigkeit von Stadionverboten für jetzt, sage ich mal, relativ geringe.
Da brauchst du mich als Fanprojektor, glaube ich, bis an der richtigen Stelle. Also ich sag jetzt mal, aus unserer Sicht sind Stadionverbote das letzte Mittel. Ich meine, es gibt auch Fälle, wo Stadionverbote auch gerechtfertigt sind, ja, wo die Straftaten begehen, wo man sagt, ja, dann müssen sie auch mit den Konsequenzen leben, wenn sie es auch schon angedroht haben, und wenn sie es immer noch mal, wenn sie nicht belehrbar sind, dann müssen sie da auch mit leben und müssen halt auch an bestimmten Spielen nicht zugucken. Aber aus pädagogischer Sicht ist das eigentlich aus unserer Sicht das letzte Mittel und deswegen sind wir ja auch dankbar, dass bei den Richtlinien zu den Stadionverboten es ja auch eine Anhörungskommission gibt. Es gibt auch eine Reduzierung nach der Hälfte der ausgesprochenen Strafe. Also die Möglichkeiten gibt es ja schon und insofern, also unsere Warnung ist eher, ich glaube, das Thema Stadionverbote nicht so ein Problem. Das Problem bei den Jugendlichen sind die Aufenthaltsverbote, die Bereichsbetretungsverbote und ich sage jetzt mal andere polizeiliche Maßnahmen, die eine Rolle spielen, ja, wo die auch aus der Sicht der Polizei ausgesprochen werden. Die Stadionverbote werden ja von Vereinen ausgesprochen. Und insofern bin ich da jetzt irgendwie auch relativ, nicht beruhigt, bin ich nicht, aber es gab mal Zeiten, da hat man sich trefflich abgearbeitet. Und abgearbeitet, das will ich jetzt auch noch sagen, ist Thema Pyro. Ich will jetzt nicht ein Fass aufmachen über Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit von Pyrotechnik, aber Pyrotechnik ist im Grunde genommen das hervorragende Beispiel dafür, wie eine nicht gelebte Kommunikation zwischen Fans und Fanvertretung und den Verbänden nicht funktioniert bzw. misslungen ist. Also die Vorgeschichte nur ganz kurz. 2012 gab es eine Initiative, Pyrotechnik legalisieren, wo auch viele Ultragruppierungen sich daran angeschlossen haben und haben auch Vorschläge, Konzepte erarbeitet, unter welchen Bedingungen es vielleicht auch sinnvoll erscheinen mag, Pyrotechnik zu zünden. So, die Verbände haben sich auf diese Gespräche eingelassen, also die Verbände heißt DFB, DFL, haben sich darauf eingelassen und dann wurde es einseitig von den Fußballverbänden, wurden die Gespräche abgebrochen und es hat keiner verstanden, warum, weil es eben auch nicht erklärt wurde. Und das hat natürlich auch eine geringe Wertschätzung auf Seiten der Fans hervorgerufen, dass sie mit viel Engagement, mit viel Ideen und auch viel Zugeständnissen ihre Interessen nicht richtig ernsthaft wahrgenommen wurden. Und mittlerweile ist Pyrotechnik einfach ist eine Machtfrage. Ja, das gibt eine optische Stinkefinger-Mentalität zu sagen, wenn noch mehr Repression seitens der Vereine und seitens der Sicherheits- und Kräfte und der Polizei vorgenommen werden und wenn noch mehr Zelte aufgebaut werden, um Leute abzutasten und irgendwie bis auf die Unterhose zu entkleiden, wir bringen das Zeug trotzdem rein. Ja, das wird so sein. Ja, und insofern, das ist irgendwie mittlerweile eine Diskussionsverlagerung. Da geht es eigentlich gar nicht mehr um Pyrotechnik, ja oder nein, sondern es geht einfach nur um Machtdemonstration. Christian Sommer.
Gerne. Ich wollte nochmal zum Thema dann auch gerade gar nicht Stadionverbote, sondern Betretungsverbote kommen oder mannigfaltige andere Bezeichnungen, die es dafür gibt. Mir fehlt dann teilweise, was es fehlt, also ich finde es ja, doch teilweise die Kreativität man vielleicht dann auch mal so als Ansatz mal nachdenken könnte, kann man das vielleicht anders in den Griff kriegen. Also ich habe mal vor ein paar Jahren in so einer Besprechung mit Stadt und so weiter mal vorgebracht, wieso macht man es nicht so, dass man schlicht und einfach so mal den Einzelfall sich mal anschaut und dann einfach mal guckt, macht es vielleicht Sinn, kann man nicht ehrenamtlich oder sozial tätig irgendwas im Stadion machen, die Jungs, die Vertretungsverboten haben, mit eben klarem gewissen Vertrauensvorschuss, auch muss natürlich dann jemand den Hut für aufsetzen, das ist auch ganz klar, logisch, vielleicht ist es auch gar nicht der Weisheit letzter Schluss, aber einfach mal so eine Anregung, mal einfach da andere Denkweisen zu begeben, weil im Prinzip ist es natürlich auch so, bei Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht über eine gewisse Grenze drüber sind, sage ich mal, die man vielleicht noch sich noch in einer Richtung entwickeln können, ist es natürlich so, die sitzen natürlich zu Hause und werden ganz bestimmt deeskaliert durch die Maßnahme, also ganz im Gegenteil. Und vielleicht sollte man da auch mal über Grenze drüber denken und vielleicht auch mal denken, okay, wie mache ich dann vielleicht noch, verdammt euch dazu, im Stadion was Soziales, Ehrenamtliches, Positives zu machen für irgendwas. Und ich glaube, da wäre dann noch allen Seiten geholfen. Natürlich geht es nicht bei jedem Hardliner, das ist ganz klar, aber mit ein bisschen, ich denke mal, das ist schon ein Ansatz, wo man vielleicht mal nachdenken will. Ist damals leider komplett abgebügelt worden, halt von 2 Minuten. Und eigentlich war es eher so, dass ich dann, wie ich mich dann erdreisten kann, so Vorschläge zu machen oder zu Gesprächen zu bitten über sowas überhaupt. Aber gut, egal. Aber einfach so Anregungen. Und dann muss ich gerade nochmal auf die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Aussage wegen Pyrotechnik nicht zurückkommen, habe ich gerade gehört, das wäre mit Abstimmung möglich oder habe ich da was falsch verstanden gehabt?
Jeder hat das Recht, den Antrag zu stellen, dort Pyrotechnik anzubringen. Okay. Bei der letzten Besprechung, bei einer der ersten, wo ich dabei war, hat die Stadt gesagt, macht einen Antrag. Dann, wenn wir eine Sicherheitszone einrichten, dann wird die Feuerwehr da hinstellen. Mhm. Also nochmal, jetzt muss man ganz nüchtern sagen, ich habe noch kein großes Sportevent gesehen, wo kein Feuerwerk danach stattfindet. Da gibt es halt Regeln dazu. Ja. So, da sind wir, also ich bin hier 100% dabei, dass das momentan Stellvertreterkrieg ist. So, nochmal, es wurde in meinem Beisein angeboten, beantragt doch irgendwo einer ein Feuerwerk, dann müssen die nötigen Voraussetzungen zurück. Ob das alles funktioniert im Staat, ist was anderes. Ja. Aber hat bisher noch keiner gemacht.
Ja gut, was natürlich auch, glaube ich, daran liegt, dass dann die Strafe vom DFB auf jeden Fall folgen wird. Man sieht, schönes Beispiel Karlsruhe, ne? Die ja dann für eine Nachveranstaltung dann noch einen auf den Deckel gekriegt haben oder sich sogar noch streiten. Aber ich glaube, das ist aber auch nicht bewusst, aber wenn man das weiß, kann man das ja vielleicht durchaus mal überlegen. Also ich habe zum Beispiel bei einem Spiel mal in Norwegen gesehen, da war dann halt schlicht und einfach, gut, die Fernfenster waren nicht so groß, es waren 10 Leute oder sowas, aber die haben dann auch dann zwischenzeitlich mal ihre Fackelchen ausgepackt und ihre Rauchtöpfe und da stand halt der Ordner nebendran mit dem Sandeimer und alles war gut. Jeder hat sich gefreut und alles in Ordnung. Ist aber ein Ansatz, den man vielleicht auch gehen kann, schlicht und einfach. Aber ich glaube, da ist halt der Verband wieder vor. Da wird es dann halt interessant. Also es mag ja dann von Stadt sein.
Ja, aber da reden wir von Rollen. Also deswegen sage ich, man kann nicht hier, wir haben ja, also es ist ja bewusst auch plakativ, hier Katz und Hund und so. Es gibt aber Teile, dann nehme ich das nicht an, weil weder die Stadt noch wir als Polizei, wenn da ein Antrag kommt, sagt, irgendjemand will in abgegrenzten Bereichen, möchte ein Feuerwerk stattfinden, da habe ich da überhaupt nichts dagegen. Ist mir davor, ich stehe, wir haben hier in Mannheim die Pyrotechnik-Weltmeisterschaften jetzt letztens gehabt. Ja, das ist doch auch zulässig. In jeder großer Verein. Es geht doch nicht darum, dass wir gegen Pyrotechnik grundsätzlich sind, sondern in der Form, wie das momentan stattfindet, ist es halt nicht möglich, weil es halt, Entschuldigung, scheißgefährlich ist für den, der neben dran steht. So. Und es geht doch eben nicht darum, sondern es geht genau um diese Machtfrage. Es geht nicht darum, möchte ich möglich, das sag ich jetzt als meine persönliche Meinung. Warum mache ich nicht eine Weltklasse-Choreo, ohne andere in Gefahr zu bringen? Wenn mir das einer erklären kann, dann bin ich da vollkommen dabei, warum das nur mit Rauch und Feuer geht. So. Warum das derzeit alles so reinkommt, wie gesagt, da bin ich da 100% dabei, ist eher so eine Machtfrage. So. Aber das andere ist, wie gesagt, ich nehme jede Diskussion an, dann muss man aber klar sagen, hat es schon mal jemand beantragt? Wie sind die Positionen? Und nochmal, bei kommerziellen Veranstaltungen wie Weltmeisterschaften oder sonstiges, also ich sage jetzt mal so, ich habe jetzt, das oute ich mich wieder, Dauerkarte beim Handball, also da ist jetzt mal Feuer, wenn sie reinlaufen. Ja, beim Eishockey, auch beim Basketball, auch. Also wir dürfen ja nicht so tun, als wäre das unmöglich, sondern die Form, wie das vielleicht in einem Fußballstadion künftig anzudenken ist, da muss man einfach drüber reden.
Also vielen Dank. Ich möchte es jetzt auch mal so stehen lassen. Einfach, wahrscheinlich könnten wir zum 25-Jährigen können wir vielleicht nochmal über Pyrotechnik sprechen, wenn es dann weiter noch so ist. Möchte jetzt gerne dem Zuschauer noch die Möglichkeit geben, hier eine Frage zu stellen.
Ja,
danke fürs Warten auch. Gell?
Ja, danke auf jeden Fall. Ich wollte erstmal anmerken, ich fand es ein bisschen schade in der ganzen Diskussion, dass das Publikum nicht mit einbezogen wurde. Aber das, also jetzt nur zu Beginn. Und ich wollte noch ein paar Themen aufmachen oder Fragen stellen, die jetzt noch nicht so ausführlich besprochen wurden. Und zum einen auch eine Frage an die Herren von der Polizei oder vom Innenministerium. Warum gibt es denn immer noch so viel Polizeigewalt? Und was denken Sie denn? Sind das alles Einzeltäter oder steckt da vielleicht auch was Systematisches dahinter? Weil für mich persönlich sind das alles ziemlich viele Einzeltäter, die da immer ausfindig gemacht werden. Und auch weitergehend, warum gibt es denn eigentlich noch gar keine Kennzeichnungspflicht in Baden-Württemberg für Polizisten?
Also erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass wir das Publikum so wenig einbezogen haben, aber die Zeit verfliegt so und wir kriegen langsam trockene Kehlen hier oben, glaube ich. Und, genau, wie gesagt, die Luft wird nicht besser, aber ich nehme deinen Einwurf gern an und gebe die Frage jetzt auf jeden Fall noch an die beiden Herren hier weiter.
Ja, also vielleicht fange ich gleich mit an. Also ich fange von hinten an, Kennzeichnungspflicht. Warum es das gibt, keine Ahnung. Ich habe immer meinen Namen an, habe ich schon früher im Streifendienst an. Man kann da unterschiedliche Auffassungen zu haben. Ist es jetzt das Heilmittel, dass ich jeden an irgendeiner Nummer, an irgendeinem Namen identifizieren kann? Vielleicht, mag sein. Ich persönlich, mir ist das vollkommen egal. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass es teilweise, und ich sage es bewusst, nochmal meine persönliche Meinung, bei einer Anzeige, bei einem Verstoß eines Beamten sehr, sehr einfach eigentlich für uns ist, zu identifizieren, wer das dann gewesen ist, weil es gibt ja nicht unbekannte Einheiten im Raum, die reinfliegen und dann wieder rausfliegen und wir wissen nicht, dass sie da gewesen sind. Nein, das stimmt nicht. Was ist vollkommener Quatsch?
Also ich wurde Anfang des Jahres selbst Opfer von Polizeigewalt.
Ja. Vielleicht kurz das Mikro nehmen, weil dann...
Also ich wurde Anfang des Jahres selbst Opfer von Polizeigewalt. Das hatte in dem Sinne nichts mit dem Stadion zu tun, leider aber auch nicht unabhängig vom Fußball, weil eben Fußballfans vor Ort waren. Mir wurde damals der Name von dem Polizisten nicht genannt. Ich habe auch viele dumme Kommentare gehört. Und so viel ich weiß, ist der Polizist bis heute nicht ausfindig gemacht worden, obwohl ich Beweisvideos habe, wo er definitiv zu erkennen ist.
Ja, also jetzt nochmal, meine These ist, selbstverständlich ist es möglich, ob das im Einzelfall, den ich jetzt nicht kenne, nicht gemacht wurde, warum auch immer. Bei uns gibt es weder, wenn das jetzt außerhalb vom Stadion ist, weder bei den geschlossenen Einheiten, ich weiß, welche Einheit da ist, ich weiß, wo die ungefähr gestanden sind und ich kann prinzipiell das eingrenzen. Ob ich da noch zwei, drei übrig habe, die es bleiben, kann sein, je nachdem, wer wie was sagt. Für den täglichen Dienst gibt es keine anonymen Streifenbesatzungen. Man weiß, wo die sind. So. Auch hier tue ich garantiert von meiner Linie abschränken, ohne den Sachverhalt zu kennen, zu sagen, ja, also jetzt muss man das Thema Polizeigewalt, wir machen nicht alles richtig, natürlich nicht. So. Jetzt muss man grundsätzlich sagen, das Thema, dieses Wording, die Polizei macht Gewalt, prinzipiell müssen wir jetzt mal ganz billig anfangen zu sagen, die Einzigen, die gerechtlich Gewalt anwenden dürfen, sind wir. So, hört sich jetzt dumm an, ist aber so. Jedes Anpacken eines Bürgers ist Gewaltanwendung der Polizei. So, ob die immer gerechtfertigt ist, und darum geht's. Ob die gerechtfertigt ist, ob die verhältnismäßig ist, das ist ein ganz anderes Thema. Die ist sicherlich in Fällen, vielen Fällen, manchen Fällen nicht gerechtfertigt. Dafür gibt es aber hoffentlich unsere Gerichtsbarkeit und es da auch hinkommt. Ja, ich kann es ja auch nicht anders sagen. Ich kann nur meine Meinung vertreten. Ich kenne keine Fälle, die jetzt in dem Bereich, wie ich sie kenne, wo die Organisation versucht, das zu verschweigen. Wir haben die Organismen auch beim Polizeipräsidium Mannheim, wo organisiert, nicht im Sinne der Verdeckung oder der Kriminalität, sondern organisiert, ermittelt wird, es gibt eigene Abteilungen und wir haben den Mechanismus, der dazu führt. Ob ein anderes System, was noch draufgesteckt wird mit Ombudsmännern, mit einem separaten Ausschuss, der irgendwo anders sitzt, ob das besser ist, keine Ahnung. Ich habe davor, aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, überhaupt keine Angst, weil ich glaube, unsere Organisation an sich steht absolut auf dem Boden des Rechtsstaates und der Demokratie. So, das, und ich stehe auch nicht hier und sage, alle 25.000 Polizeibeamten in Baden-Württemberg machen immer alles richtig. So. Und deswegen, wie gesagt, so abgesehen davon, dass ich eh wieder die Hälfte nicht sehe, mit wem ich überhaupt spreche, ich würde nie behaupten, ohne dass ich den Fall kenne, dass die Kollegen das richtig gemacht haben und ich weiß auch nicht, warum wir da nicht dran. Ich sage Ihnen. Ja, aber ich kann es ja auch nicht jetzt, also wir sind ja oft irgendwelche, ich kann es doch jetzt überhaupt nicht nachvollziehen.
Selbstverständlich, Sie persönlich.
Das Thema Transparenz und Vertrauen Sie dann erreichen, wenn Sie eine Kennzeichnung haben, die man von außen nachvollziehen kann, dass der innere Apparat das nehme ich Ihnen sogar in Teilen zumindest ab,
ja.
Aber es geht doch darum, dass Sie was nach außen spiegeln,
ja.
Nämlich an die betroffenen Personen, die darunter auch leiden, dass irgendwas passiert ist, habe ich auch schon Dinge erlebt.
Ja.
Wo Sie dann sagen können, lieber Mann, sagst du den Namen, dann sagt er mir den Namen, dann kann ich ihn ablesen.
Ja.
Und das ist ja eine ganz andere Rückwirkung.
Ich widerspreche da überhaupt gar nicht. Ich sage Ihnen ja.
Ich möchte nochmal herausarbeiten,
ja.
Und auch die Frage vielleicht ans Innenministerium nochmal zurückgeben, warum es die Kennzeichnungspflicht nicht gibt. Weil Sie führen ja nur durch. Also die Anweisung kommt ja von woanders.
Genau. Vielleicht noch anschließend zu Ihrer Frage, also ich sage es nochmal laut, dass die drüben das auch hören, warum es eben keine Kennzeichnungspflicht gibt in Baden-Württemberg. Das andere ist, wir hatten es von der Fehler, du hast es von dem schönen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Fehlerkultur, danke, von der Fehlerkultur, würde das vielleicht was bringen, wenn Polizisten nicht gleich mit so harten disziplinarischen Maßnahmen rechnen müssten, sondern eben wie in anderen... Ja, die gibt es ja grundsätzlich. Also wenn du als Täter ermittelt wirst, glaube ich, ist Dienstausschluss wahrscheinlich die Konsequenz in der Regel.
Ja, das kommt darauf an, wie das Urteil lautet. Es gibt also sobald muss überlegen, was in ein Jahr ist. Also wenn die Haftstrafe in einem Jahr ausgesprochen wird, dann ist ein disziplinarischer Zwang, ihn aus dem Dienst zu entlassen. Ja.
Ja, das meine ich. Also wenn man nicht ganz so hart mit den Leuten umgehen würde, also das meine ich.
Jetzt mal umdrehen, ja. Wann kriegt jemand eine Haftstrafe auf für das, was er tut? Also eine Einjährige, das ist schon Pfund. Also da muss schon was dahinter stehen. Ja. Also das ist klar, aber disziplinarrechtlich, das kann ich sagen. Ich kenne genug Disziplinarfälle. Ja. Natürlich gelangen die nicht an die Öffentlichkeit, aber da wird genug ausgesprochen von Beförderungssperre, von was weiß ich, bis zu Gehaltsabzügen. Ja. Das gibt's alles. Ja. In dem Fall kann ich einfach nur empfehlen, bitte zur Polizei Dienststelle gehe und Anzeige erstatte.
Das habe ich selbstverständlich
getan. Und ich möchte den sehr, das kenne ich nicht. Also ich
aber wissen Sie, wie schwierig das ist, wenn man zur Polizei geht, um die Polizei anzuzeigen?
Ja, aber
das ist nicht so einfach.
Ich kenne bei... Jetzt, das vielleicht bin ich auch naiv oder was, aber ich war auch 13 Jahre zum Beispiel auf dem Cannstatter Volksfest gearbeitet, ja, und habe gesehen, was passiert. Ja. Und natürlich sehe ich das auch, ja, dass da gibt es auch Kollegen, die haben halt Spaß an Gewalt. Ja. Die gehen gerne ins Festzelt, die nehmen gerne einen mit, die setzen den gerne mal ein bisschen ordentlich stärker hin und so, wenn der noch ein bisschen rüttelt und so. Diese Dinge gibt es, ja, und ich kann immer nur sagen, bitte in dem Fall, und ich wüsste es, also ich habe es nicht erlebt, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte eine Anzeige erstatten. Ich bin jetzt auch schon noch ein bisschen länger bei der Polizei, ja, 36 Jahre, und ich kenne diese Geschichten schon auf Marktplatzrevier bei uns oder Innenstadt und so weiter. Da ging es schon her, bestimmt. Ich habe es aber nur gehört, gesehen habe ich das nicht, ja, selber. Ich bin vielleicht auch ein bisschen im Außenbezirk im Revier, weil ich mal ein bisschen belächelt wurde, ja, weil man nicht die richtige Gewalt vielleicht kennt oder was. Aber ich kann in dem Fall nur sagen, wenn zu uns einer gekommen wäre und hätte Anzeige erstattet, dann haben wir Aufnahmepflicht. Ende, aus. Ja. Da gibt es gar keine zwei. Da mache ich mich so wieder strafbar, wenn ich es nicht tun würde. Also wenn ich sie wegschicken würde, mit ihrem berechtigten Interesse Anzeige zu erstatten, mache ich mich strafbar. Das geht nicht. Irgendwo gibt es eine Stelle, dann wenn man sagen so,
der hat den Aufbau, aufgenommen
der hat den Aufbau, aber der nimmt es auf, ja, und der verfolgt es.
Ja. Ja, klar, die Frage, also aufgenommen wird das Ganze, die Frage ist halt nur, inwieweit es wirklich verfolgt wird. Da wäre natürlich klar, Sie persönlich haben da auch, Sie können da ja schlecht was dran ändern und so. Was natürlich sehr wünschenswert wäre, jetzt auch gerade an Sie als Revierleiter, dass Sie vielleicht Ihre Leute auch mal ein bisschen gezielter schulen und denen klar machen, nicht jeder Fan, wie Sie schon gesagt haben, ist ein gewaltbereiter Attentäter oder wie auch immer, sondern es gibt wirklich ganz normale Leute zwischen den vielleicht auch teilweise gewaltbereiten Fans, die aber damit nichts zu tun haben und die eben dann auch unter so Verfahren leiden, obwohl sie damit wirklich gar nichts am Hut hatten.
Ganz kurz mal zu Kennzeichnung.
Ja, ich...
Mehrfach angesprochen wurde.
So, und jetzt tut es mir auch leid, weil jetzt müsste ich mich aufpassen, weil jetzt müsste ich im Grunde genommen genau nachlesen, was ist denn, warum, wie begründen wir, dass wir es nicht wollen. Ja? Das kann ich jetzt momentan nicht sagen. Es ist nicht mein Beritt, wie man so schön sagt, ja? Sondern ich kümmere mich grundsätzlich um den Fußball, ja? Und die Kennzeichnungs Pflicht ist in unserer Organisation an anderer Stelle. Da müsste ich jetzt einfach nachlesen, deshalb kann ich es nicht sagen. Ja, das tut mir einfach leid, dass ich ja jetzt nicht sprechfähig bin. Schade, dass die Frage nicht vorwusste, sonst hätte ich nachgekommen.
Also ich glaube, das hat eben in Baden-Württemberg ganz einfach auch politische und parteipolitische Gründe. Die Grünen hatten es 2012 noch im Programm. Bei der letzten Wahl war es nicht mehr drin, warum auch immer. CDU ist, glaube ich, eh dagegen und die SPD ist in der Frage einfach gewerkschaftsnah, Polizeigewerkschaftsnah. Die sind dagegen mit dem Argument, es ist dann Generalverdacht gegen die Polizei. Also man tut von vornherein so, als sei es schuldig. Deswegen gibt es im Moment im Landtag keine Partei, die dafür ist. Die FDP weiß ich nicht. Interessiert mich nicht.
Aber vielleicht nur eine Ergänzung. Ich will es auch gar nicht in die Länge ziehen. Aber ich würde auch Ihnen und auch dir zustimmen, dass das sicherlich Ansatzpunkte wären, Kennzeichnungspflicht, wie es in anderen Bundesländern, außer jetzt Bayern, Baden-Württemberg, Württemberg und Nordrhein-Westfalen, glaube ich, nicht gemacht wird. Und eine unabhängige Beschwerdestelle, nenne ich es jetzt mal, sicherlich auch dazu beitragen würde, man kann es ja mal ausprobieren, aber zumindest mal beitragen würde, um das vielleicht zum Teil vielleicht ungerechtfertigte, aber zumindest mal dieses Feindbild zur Polizei vielleicht ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Also da verstehe ich dann auch nicht irgendwie so ein bisschen diese Abwehrhaltung.
Noch eins muss ich gerade ganz kurz direkt darauf antworten, weil das ist natürlich eine böse Antwort, aber wenn es in anderen Bundesländern die Kennzeichnung gibt, haben wir keine Probleme mehr dort, oder? Also ich mache das jetzt provokant. Also die These war ja jetzt, das Verhältnis wird plötzlich besser. Also nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Kennzeichnungspflicht, aber ich sage, das Problem ist genau das. Es gibt Länder, die haben es eingeführt, sage ich auch andere Staaten. Frankreich hatte komplett Kennzeichnungspflicht, da finden sie auf jeder Uniform eine Nummer drauf. Ja, also wenn der Mechanismus so wäre, wie er unterstellt wird, dass wir gar nicht unsere eigenen Kollegen rausgeben wollen, dann ist es vollkommen wurscht, ob sie eine Nummer draufstehen haben, ob sie einen Namen draufstehen haben oder was auch immer. Genau. Ja, ich sage ja nur, nochmal, also ich verstehe das Anliegen. Das ist meine These, aber das können wir ja nachher. Ja, gerne, ich verstehe das, verstehe die Idee. Und deswegen bin ich auch jetzt ruhig, weil die These, unterschreibe ich 100%, nein, dass Sie sich besser fühlen und ich habe schon von immer kein Problem gehabt. So.
Ja, also ja. Ich glaube, da geht es doch auch eher das ist eher ein weiches Thema, das ist eine vertrauensbildende Maßnahme und glaube ich nichts anderes. Ich glaube, da geht es gerade um Hard Facts irgendwie, das hat den Effekt gehabt, sondern das ist einfach was ich glaube ich vorhin auch schon mal gesagt habe, mit eben Fehlerkultur, gar nicht mal, dass der kleine Polizist, der noch ein Problem hat, dass er eine Karriereflasche in den Mann schießt, das vielleicht nicht macht, das kann ich ja irgendwo nachvollziehen, aber da gibt es dann auch vielleicht strategische Fehler in der Einsatzplanung. Das sind einfach so Sachen, die einfach mal, wenn man sagt, okay, lief jetzt nicht ganz so, was ich persönlich noch nie erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Na, ich schaue mir das an. aber das ist einfach so Themen, die man einfach halt so ein bisschen die Schwelle vor der Polizei oder beziehungsweise diese Ablehnung auch ein bisschen abbauen würde. Und das einfach ein bisschen offener, ein bisschen mehr Vertrauensbildner schaffen würde, meines Erachtens.
Widersprechen? Ja, danke. Ich wollte nochmal kurz auf meine erste Frage mit eingehen, weil ich meine, die eine Frage ist natürlich, löst die Kennzeichnungspflicht das Problem der Polizeigewalt? Und die andere Frage ist natürlich immer noch, die wurde mir jetzt, glaube ich, noch nicht beantwortet, warum gibt es eigentlich immer noch so viel Polizeigewalt? Weil ich meine, 1% der Anzeigen, die zur Verurteilung führen, das ist schon ein Hammer. Also das ist nichts.
So, an wen willst du die Frage richten? An den Herrn Stahlmann?
Den Herrn vom Innenministerium und von der Polizei. Auch,
ja. Also beide.
Ja. Also er gehört auch, ein bisschen zur Polizei gehört auch, aber wer will, soll ich erster? Nein, also jetzt mal, wir sind jetzt hier wieder bei meiner Grundthese auf einer Podiumsdiskussion, wo man jetzt Zahlen in den Raum stellt. Ich persönlich bin schon 4-mal angezeigt worden. Das ist aber immanent in unserem Beruf. Weil ich nämlich zu Recht, wenn ich was mache, was ein anderer, was dem nicht gefällt, er mich anzeigen darf. Und somit habe ich auch, und das ist jetzt zu der These Polizeigewalt, nochmal, ich spreche nicht hier, dass alle Polizeibeamten in Baden-Württemberg, deutschlandweit, alles richtig machen. Es gibt genug schwarze Schafe. Es gibt sicherlich Fälle, wo wir alle dafür sind, auch seitens der Polizeiführung, unseres inneren Verständnisses, dass die aus dem Dienst entfernt werden. So, es gibt genug Mechanismen, gegen die wir ankämpfen. Er hat es ein bisschen beschrieben, es war früher viel schlimmer. Auch ich bin in Mannheim Innenstadt groß geworden, es war früher ganz anders wie jetzt. Die Problematik ist, man sagt, wenn ein Polizeibeamter was tut, die Polizeigewalt. So, das wäre jetzt, wie wenn ich Ihnen sage, was tun Sie gegen Fangewalt? Warum gibt es Gewalt von Fans? Was tun wir dagegen? Das ist genau das Gleiche. Wir verstehen das Problem. Bitte? Sondern?
Fans sind ja divers. Ich habe mit dem Fanclub XY überhaupt nichts zu tun, aber sie sind eine Firma sozusagen. Sie sind eine Organisation.
Ja, aber deswegen, das sind alle, also nochmal, da sind wir alle gleich gescheitert. Also alle Menschen, die bei der Polizei arbeiten, sind gleich. Wir sind nicht divers.
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass sie auch das staatliche Gewaltmonopol sind und das sind die Fans nicht.
Ja, einverstanden. Aber die Frage ist ja, kann ich bei 25.000 Polizeibeamten in Baden-Württemberg dafür gewährstehen, dass wir alles richtig machen? Nein, die Frage ist, wie wird es verfolgt und wie wird es gehandhabt? Und da bin ich ja bei seinen Grundthesen. Und ich glaube, die heutige Polizei, und das ist auch, was er die ganze Zeit gesagt hat, wir sind auf dem Weg, dass wir seitens, und da kann ich nur für sprechen, seitens der Polizeiführung, zumindest in meinem Verständnis, für Offenheit und für die Verfolgung von Straftaten sind. In unserem Haus. Warum sollen wir denn die schwarzen Schafe schützen? Ich weiß, ich klinge jetzt ein bisschen komisch hier auf der Bühne, als wäre gar nichts und wir wären die Besten. Sind wir nicht, wir haben noch einen ganz, ganz, ganz weiten Weg. Aber die Thesen, die hier aufgestellt werden, sind all 99%, sind richtig und unterschreibt es auch. Wir haben immer noch genug Probleme, die ich durch, und jetzt kommt diverse Ursachen. Ich habe in geschlossenen Verbänden habe ich das Problem, dass es genauso zum Räuber- und Gendarmspiel wird, das haben wir vorher kurz beschrieben, wie für die Fans. Das wird für Kollegen, denen ich es, egal, wo ist er, habe ich nicht, da. Genau das versuchen wir denen klarzumachen, auch in den geschlossenen Verbänden. Wer hat welche Rolle? Nicht alle Fans sind böse, nicht alle kesseln wir ein, nicht alle bringen wir von A nach B. Wenn es beruhigt, ich habe auch als ganz, ganz in meinen Anfängen, ich war auf dem Betzenberg, habe auch schon in eine Waffe reingeguckt von einem Kollegen damals, weil wir halt einen falschen Aufgang hochgelaufen sind. Das darf alles nicht sein. Das heißt, wir sind doch aber, und dafür kann ich nur appellieren, dass wir den Weg gemeinsam gehen, so wie er jetzt hier beschrieben wird, über die Stadien, Allianz, aber über jeden Einzelnen. Wir werden es nie schaffen, gewaltfrei sein. Unsere Gesellschaft ist nicht gewaltfrei. Und wir haben genug schwarze Schafe bei uns in Reihen, die müssen wir aber angehen. Ob das mit Kennzeichnungspflicht ist, die ich unterstütze, ob das mit anderen Mitteln ist, ich kann es Ihnen nur sagen, wie es aus meinem Alltag ist als Revierleiter. Wenn die Themen zu mir rankommen, wenn Anzeigen kommen, dann läuft im Hintergrund der Mechanismus, dass wir die Gespräche suchen, dass wir, ich hab nächste Woche ein Gespräch zwischen einem Anwalt und seinem Mandanten zusammen mit mir und einem meiner Kollegen, warum es da Probleme gab. Ich will damit sagen, wir sind auf diesem Weg. Sie können es mir jetzt, ich werde Ihnen nie sagen, warum gibt es so und so viel Polizeigewalt noch. Ich weiß es nicht. Wir müssen es aber verhindern.
Wie kann man sich dann als normaler Fan eigentlich...
Ich mach das Mikro bitte.
Wie kann man sich vor Polizeigewalt selber schützen in solchen Fällen? Also man wird ja auch Opfer von Polizeigewalt auch oft aufgrund seiner Herkunft oder anderen Dingen, nicht nur beim Fußball, sondern auch wenn man irgendwie unterwegs ist oder was, wie auch immer. Wie kann man dem Ganzen auch irgendwie ein Ende setzen?
Wollen Sie dazu antworten?
Also, Quadratur des Kreises. Also, wir in Ende setzen. Ich kenne
zudem mal, so wie ich auch immer argumentiere im Fußball, ja, wenn man mal sagt, wie kriegt man denn hier die Gewalt aus dem Stadion, ja, dann sage ich immer auch, es gibt kein Deliktsfeld, das wir auf Null fahren. Ich kenne kein einziges, außer Diebstahl aus Telefonzelle, weil es keine Telefonzelle mehr gibt. Ja. Also deshalb werden wir auch das nie ganz rauskriegen. Ja. Warum so viele Verfahren eben nicht zur Anklage kommen, das kann ich im Grunde genommen juristisch eigentlich erklären, weil natürlich ist jeder Übergriff eines Polizeibeamten auf den Bürger immer eine Körperverletzung. Immer.
Warum kommt es dann nicht zur Anzeige?
Wenn angezeigt wird, ja, dann kommt es natürlich zur Anzeige und dann geht das Verfahren an die Staatsanwaltschaft. Immer. Ausschließlich immer. Ja. So, und die Staatsanwaltschaft prüft jetzt eben durch, ja, war das tatbestandsmäßig, war das rechtswidrig, war das schuldhaft. Ja. Da gehört die Verhältnismäßigkeit dazu. Und wenn die Staatsanwaltschaft dann unabhängig Gewaltenteilung dazu zu der Meinung kommt, das Verfahren muss angeklagt werden, ja, weil er eben rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat, weil er keine Rechtsgrundlage hatte, dann wird das Verfahren aber, ja, dann geht es vor Gericht. Und da gibt es genug Beispiele, ja, die so weit kommen. Und es gibt eben ganz viele Verfahren, wo der Polizeibeamte Gewalt anwendet, weil er das Gewaltmonopol hat und eine Rechtsgrundlage hat. Und wenn das geprüft ist und er hat es dürfen, jetzt nehme ich mal Stuttgart 21, ja, die ganzen Wasserwerferfahrer sind alle verknackt worden. Alle. Die haben alle Haftstrafen gekriegt auf Bewährung, aber die sind alle verknackt worden. So. Bloß, dass man es mal weiß. Ja. Und da ist kein einziger ausgespart worden, kein einziger ist da freigesprochen worden. Kein einziger. Ja. So. Ob er da vielleicht, wie er da gehandelt hat oder was, ich kann das gar nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Ich war bei allen Fällen nicht dabei. Mir fällt sowieso schwierig, weil ich, das sage ich auch immer, aus dem Büro raus lässt sich die Lage nicht beurteilen. Gar nie. Ja. Deshalb fällt mir schwer. Aber erklären kann ich's damit, dass eben genau das von der Staatsanwaltschaft geprüft wird und dass, vielleicht sage ich mal, die überwiegenden Gewalthandlungen der Polizeibeamten, eine Festnahme, wenn er sich wehrt, dann den Widerstand zu brechen und so weiter, das sieht alles immer, hört sich alles immer schlimm an, aber es ist tatsächlich so. Wenn die Polizei dann Gewalt anwendet, wird geprüft, ist es Schusswaffengebrauch zum Beispiel, typisch, ja, jemand wird angeschossen oder was. Ist per se eröffnet die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen den Polizeibeamten. Das tut sie, ja, oder ein Ermittlungsverfahren. Und prüft dann eben ab, diese Dinge ganz klar, hat er tatbestandsmäßig rechtswidrig und schuldhaft gehandelt? Hat er das? Kommt es zur Anklage und da muss ein Richter wieder ein unabhängiges Gremium, deshalb haben wir die Gewaltenteilung eben recht sprechen. Da haben wir alles nichts mehr mit zu tun. Ja.
Aber ich glaube, deine Frage zielte noch mehr darauf ab, wie kann man sich vor Polizeigewalt grundsätzlich schützen? Also ich sage mal, Beispiel jetzt, ich steige aus einem Bus aus beim Auswärtsspiel, stehe in einem Polizeikessel und passiert leider manchmal wirklich, ne, und man bekommt einfach eine über oder man mein bestes Beispiel, habe ich Ihnen beiden vorhin schon gesagt, ist in Karlsruhe, also da braucht man, da stehen die Polizisten so eng beieinander schon nach dem Eingang, dass man eigentlich nicht an denen vorbeikommt, ohne einen anzurempeln. Und man hat das Gefühl, die warten einfach nur drauf. Und wie man sich vor sowas schützen kann, ich denke, sowas in der Art meinst du, ne?
Also, wenn die unterstellte Provokation da ist, kann ich mich dagegen nicht schützen, logischerweise. Formal gesehen ist es so, wenn es sich jetzt um Verwaltungshandeln, also sprich, wenn wir jetzt einkesseln würden, um mal den Begriff auch zu nutzen, dann gilt da der alte Rechtsumsatz, der jetzt vielleicht hier in dem Gremium ein bisschen dumm klingt, aber der da formal heißt, klage, aber dulde. Das heißt, zur Not muss ich als Bürger erstmal die polizeiliche Maßnahme erdulden und muss danach, wenn es jetzt nur, bitte mit den Anführungszeichen, um einen Einkessel handelt, also um eine polizeirechtliche Maßnahme, dann kann ich dagegen vorgehen von dem Verwaltungsgericht. Ich weiß, dass die in der ersten, in dem, was dort vor Ort passiert, keine Hilfe ist, aber formal gibt es dieses Rechtsmittel, dass sie das einlegen können. Faktisch ist es auch so, und ich möchte aber jetzt nicht hier in juristische irgendwelche Kleinerei da, ist es so, dass gegen Verwaltungshandel eines Polizeibeamten zwar Widerspruch möglich ist, der aber hat keine aufschiebende Wirkung. Sie werden nicht erreichen, dass die Maßnahme aufhört. Das hat einen guten Grund, weil normalerweise ist es so, dass wir eine Rechtsgrundlage brauchen und die ziehen wir dann eben, wenn wir denken, wir machen es rechtmäßig durch. So. Erleiden Sie Gewalt in Form eines tätlichen Angriffs, wie auch immer, dann bringen Sie das zur Anzeige. Wenn Sie, jetzt immer bei dem Fall, ich traue mich nicht zur Polizei zu gehen, jetzt rate ich jedem, ob das jetzt ein kluger Rat von mir ist, weiß ich nicht, aber formal ist es so, dann schreiben Sie in Gottes Namen das an die Staatsanwaltschaft direkt. So, dann können Sie sich sicher sein, dass das Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, weil auch der Staatsanwalt hat einen Strafverfolgungszwang. Ob das gewünschte Ergebnis rauskommt, das ist was anderes, aber Sie haben, und das ist nochmal meine These, Gott sei Dank
leben wir immer noch in einem Rechtsstaat und das ist auch gut so. Und ich habe ganz anderes Thema, auch wir sind leider noch, ob es uns gefällt oder nicht, und das zeigt nur, warum ich meiner These Rechtsstaat immer so viel Wert drauf lege. Wir stellen uns hin und tun auch, und jetzt tue ich mich nicht so extrem ausdrücken, Gesinnungsarschloch, der eine berechtigte Versammlung durchführt, ob es uns passt oder nicht, beschützen. Also sind wir ganz hier bei dem Thema. Ich muss auch ein Neonazi, wenn er eine genehmigte Versammlung macht, beschützen, ob mir das passt oder nicht. Warum? Weil ich als Polizei kein Recht dazu habe, zu entscheiden, sondern die Gerichte machen das. So, das will ich damit sagen. Es ist gut so, dass wir diese Ebene haben, der Gewaltenteilung, dass das so gemacht wird. Ob das immer so ankommt, bin ich bei Ihnen. Es gibt so viele Graubereiche, wo das nicht so ist und wo es auch nicht so ankommt. Im Grundsatz stehe ich aber dazu und bin mir sicher, dass wir auf der richtigen Seite stehen.
Nee, aber das Problem ist wirklich, also ich nehme jetzt nochmal Karlsruhe, man läuft, da stehen immer vier Beamte nebeneinander. Die lassen einem so einen halben Meter Platz etwa, wo man sich dann so durchschlängeln kann. Also habe ich selbst auch erlebt, ein Freund von mir hat auch gemeint, also der hat das Gefühl, die sind nochmal sogar näher gerückt, um zu provozieren möglicherweise. Wir haben das Gegenteil, erleben wir immer in Offenbach in den letzten Jahren, da wird man richtig freundlich begrüßt, würde ich mal behaupten. Da sind Kommunikatoren da auch, die man ansprechen kann. Das fehlt mir in Karlsruhe auch gänzlich. Da ist kein Polizist anwesend, den ich direkt ansprechen kann, wo ich sagen kann, hey, was ist mit deinen Leuten los? Und wenn ich die Leute da, die schon behelmt dastehen, Visier unten, anspreche, von denen kriege ich keine Antwort. Ist wirklich ein bedrohliches Szenario. Also selbst für Leute wie uns vom Doppelpass, die wir wirklich mit Gewalt null am Hut haben. Aber wie soll man damit umgehen?
Indem wir diese Dialoge wie jetzt weiterführen und einen Polizeiführer nach dem anderen dazu bringen, das nicht mehr zu tun. Ich kann jetzt schlecht alle Maßnahmen, ich kann nur sagen, es gibt bei uns diesen Weg dieser Kommunikatoren. Sie werden jetzt, nächste Woche wird es auch wieder so sein, wenn der Sonderzug aus Halle kommt, werden dort Kollegen stehen mit den Westen Kommunikationsteam und werden versuchen, denen zu erklären, wir haben euch hier Busse hingestellt, dann bringen wir euch schnell ans Stadion und dann ist uns allen geholfen. Natürlich haben wir dieses Instrument und wir nutzen das auch.
Vielleicht kann ich auch noch sagen, wir arbeiten an der Situation Karlsruhe.
Okay. Also, ich würde gern noch dein letztes Wort als letzte Antwort nehmen. Ich glaube, wir könnten hier noch bis morgen früh diskutieren. Der Herr Stahlmann muss noch eine weitere Reise antreten heute. Von daher möchte ich darum bitten, dass wir jetzt deine Frage als letzte dran nehmen und dann auch ein Resümee ziehen.
Okay, also ich will sie nicht aufhalten. Ne?
Nein, habe ich mir auch schon angeboten, aber ich finde es sehr, sehr freudig, Herr Stahlmann, dass er so lange auch bleibt.
Ich wollte auch noch ein Bier trinken. Ja, ich wollte noch mal kurz auf das eingehen, was Sie eben gerade gesagt haben, weil Sie viel von Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit und das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit auch gesprochen haben. Dabei wird aber halt auch immer vergessen, dass es auch ziemlich schwierig ist vor Gericht gegen Polizeibeamte. Also ich glaube, jeder, der vor Gericht stand und Polizeibeamte als Zeugen gegen sich hatte, weiß ganz genau, dass es quasi unmöglich ist eigentlich, dieses Verfahren zu gewinnen. Ja, da hat man keine Chance, genau. Und also diese Unabhängigkeit, von der Sie gesprochen haben zwischen Justiz und exekutive Polizei, wäre ich mir auch nicht so sicher, ob die immer da ist. Ja. Weil halt eben, wie gesagt, ne, ich rede nun immer wieder von diesen 1% und das sind Fragen, denen müssen sie sich auch stellen. Und da muss man sich auch fragen, okay, warum ist es immer noch so?
Wir werden es vielleicht auch nicht lösen, aber für mich, früher eine alte Geschichte erzählen, Balljunge, VfB Stuttgart. Ich habe für die mal gespielt, da muss ich auch nicht verhehlen. Ja. bin aber kein Mitglied mehr, aber natürlich immer noch ein rotes Herz, keine Frage. Aber es war immer schon so, also die Polizei genießt heute und damals einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Also wenn Sie Polizeibeamter sind, kann ich jetzt auch für mich auch nochmal sagen, ich bin frisch gewählter Gemeinderat in meiner Stadt. Warum? Nicht, weil mich da alle kennen und Dufte finden, ja, sondern weil ich da drunter stehen habe, Polizeibeamter. Ja. Da wird man gewählt, ja, weil man zu diesen Institutionen gehört, wie Feuerwehr, Polizei und was nicht, Lehrer oder was. Das sind Berufe, die sind hoch angesehen. Gesehen und also
Aber es war schon immer so, und ich erinnere mich als Balljunge immer im Stadion, ja, eine Durchsage der Polizei, da pfeift das ganze Stadion, ja. Und wenn es noch eine Ansage ist, die einem eigentlich hilft, ja, sie können abfahren durch das Werk von Daimler-Benz, ja, also man hat eine zügige Abfahrt nach Hause, also es ist eine gute Durchsage, die die Polizei da macht, und trotzdem pfeift das ganze Stadion für eine Institution, die eigentlich einen ganz hohen Stellenwert in der Gesellschaft genießt. So, und jetzt haben wir genau dieses Verhältnis, das im Fußball irgendwie verdreht ist. Warum? Weil wir da aufeinanderprallen mit unseren Zielen, ja, die wir, ich glaube, Sie haben jetzt im Interview auch gesagt, dem Herr Ruf gegenüber, über Zielen, die wir einfach nicht übereinander legen können. Ja. Also da bleibt, glaube ich, auf jeder Seite so ein bisschen Unverständnis übrig für die jeweilige Rolle, die man da einnimmt. Ja. Wir verstehen nicht immer ganz, was die Szene macht, und die Szene versteht nicht immer ganz, was wir machen. Ja. Also das kriegen wir wahrscheinlich nie gebacken. Aber im Einzelfall, ja, gebe ich Ihnen sicher recht, ein Polizeibeamter hat einen Stellenwert vor Gericht, der sicherlich mehr darstellt als ein anderer Zeuge. Das ist sicherlich richtig.
Vielen Dank. Ich hoffe, wie gesagt, ich glaube, wir könnten noch bis morgen früh diskutieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du in die Diskussion eingegriffen hast. Ich finde, es hat der ganzen Sache auch nochmal eine andere Dynamik gegeben. Also super, dass du darauf hingewiesen hast, das Publikum mehr mit einzubeziehen. Wir hätten es am Schluss eh gemacht, aber so war es besser. Danke dir. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Diskutierenden oder Diskutanten hier oben bedanken für ihr Kommen, dass sie sich wirklich viel Zeit genommen haben, dass sie wirklich offen, denke ich, auch gesprochen haben. Wie gesagt, der Christoph sagt so schön, es ist wie Hund und Katz, aber ich glaube, hier sitzen zwei Vertreter der einen Seite, die zumindest Gesprächsbereitschaft signalisieren, und ich glaube, da sollten wir auch dabei bleiben, im Gespräch bleiben. Gerade hier in Mannheim, der Herr, jetzt muss ich bevor ich es wieder falsch sage, der Herr Herzbach, der auch signalisiert, dass er gerne zu Gesprächen bereitsteht, auch mit Fans, mit Fanclubs. Finde ich klasse, sollten wir auch in Anspruch nehmen in Zukunft, denke ich. Vielleicht können wir jeder noch ein kleines Resümee ziehen mit dem Wunsch, also vielleicht von Fanseite oder von Fankoordinationsseite an die Polizei und umgekehrt von der Polizei vielleicht an die Fanseite. Achim, willst du anfangen?
Ja. Ja, ich gebe dir Mikro. Okay, ja, also im Prinzip, wie eigentlich glaube ich auch schon ein paar Mal rausgekommen ist, Kommunikation ist ja schlicht einfach wichtig. Haben wir gute Ansätze auf jeden Fall, also das läuft auf jeden Fall besser. War jetzt ein Jahr lang nach Uerdingen Sendepause überraschenderweise, wo keiner auf die Fans zugekommen ist und keine Gespräche stattgefunden haben. Das hat sich geändert, das läuft in die richtige Richtung, und ich denke, das ist auch wichtig. Also es ist in jeder menschlichen Ebene, beziehungsweise in jeder, ja, Ebene, ob das beruflich oder sonst wo ist, familiär, Kommunikation ist wichtig, und wenn die nicht stattfindet, gibt es gar keine Chance für irgendwie was zu verbessern.
Also was ich mir wünsche, also von den Szenen muss ich sagen, wir sind bereit, diesen Vertrauensvorschuss wieder zu erhöhen, ja, oder mehr Raum freizugeben. Ja. Das tun wir automatisch, indem wir uns aus bestimmten Bereichen einfach zurückziehen und auch weniger zeigen. Dann haben wir auch weniger Provokation, auch von unserer Seite aus. Ja. Das ist auch ein Ziel dieser Stadionallianz. Ja. Das kam nicht in dieser Umfrage damals auch raus, ja, dass schon die behelmten Polizisten und so weiter, dieses, wie der Ruf des Ausschau geschildert hat, ja, dass das eben natürlich zu der Provokation beiträgt, ja, und dass wir dann auch natürlich mehr Straftaten haben. Also ein ungeschriebenes Gesetz, da wo mehr Polizei ist, haben wir mehr Straftaten. Ja. An wem das im Einzelfall immer liegt, das sei dahingestellt, ja, aber deshalb ist das mein Wunsch, ja, dass die Szenen, diesen Freiraum, den wir dann künftig lassen werden, ja, dass sie den für sich nützen, positiv nützen und es dann auch weniger zur gegenseitigen Eskalation kommt. Mein Wunsch.
Für mich ganz, ganz simpel, ich betrachte jetzt nochmal das Frankfurt-Spiel. Ich würde mir wünschen, dass die einzige Kritik, die am Frankfurt-Spiel offen mir gegenüber geäußert wurde, war, nachdem, das haben wir vorhin gar nicht beantwortet, nach meinem Facebook-Post, wo ich allen Spielteilnehmern, also den ganzen Zuschauern, einen tollen Tag gewünscht habe, dass ich als Kommentar drunter stehen hatte, warum ich kein Hochdeutsch gesprochen habe, dass man von Beamten eigentlich davon ausgeht, Hochdeutsch zu sprechen. Was ich damit sagen will, wenn das künftig unser einziges Problem ist, dann sind wir stolz drauf, dass wir alles können außer Hochdeutsch und dass wir einfach nur noch tolle Fußballfeste haben. Das wünsche ich mir einfach. So. Und wenn dann nur noch ich im Stadion stehe, dann privat, weil ich kann nämlich nicht mehr hin und mein Bier trinken, weil ich immer dienstlich hin muss, dann soll mir das auch recht sein.
Ja, ich würde es ganz kurz machen. Also ich würde mir wünschen, dass es noch mehrere solcher Veranstaltungen gibt, weil ich glaube, das ist eigentlich so dieses Forum und auch diese Form, wo man auch Vorbehalte offen und auch selbstkritisch mal überprüfen kann. Ich würde vielleicht mir wünschen, wie es in Niedersachsen der Innenminister gemacht hat, vielleicht ist das eine Anregung, solche Veranstaltungen auch in anderen Orten, wo Fanprojekte, wir haben ja 6 Fanprojekte in Baden-Württemberg, dass man solche Veranstaltungen in einer ähnlichen Form auch dort durchführt. Da gibt es vielleicht ganz andere Erfahrungen, die mit der Polizei gemacht werden, nicht nur positive. Das wäre vielleicht so noch eine Idee, die mir jetzt gerade gekommen ist, weil ich, wie gesagt, aus Niedersachsen irgendwie das auch immer sehr anregend fand und ich auch die Polizei, die dort vertreten war, auch sehr viel, nicht nur Gegenwind, weil es jetzt in Norddeutschland war, sondern im Grunde auch berechtigte Kritik entgegengebracht hat und auch von der anderen Seite genauso. Also insofern kann ich mich auch nur anschließen, das ist so nicht Totschlagargument, aber zu sagen, ohne Dialog und Kommunikation und ohne dieses Einbeziehen von Fans wird man die Problematik sowieso nicht lösen. Das ist so meine Erfahrung.
Von mir 2 Dinge, wenn Hund und Katz irgendwie zu plakativ ist. Ich hatte am Anfang wie Katz und Maus und dachte, nee, das ist ja irgendwie völlig falsch, hatte das aber auch schon rausgemeldet. Ich meinte eigentlich Hund und Katz, aber wenn das heißt für mich eigentlich zwei Pole, zwei gleiche Pole, die nicht gut miteinander können, aber wenn das irgendwie einseitig ist, also ich bin für jeden Vorschlag offen, ich kann das gerne umbenennen, ich habe auch nicht so ganz glücklich damit, aber plakativ finde ich es eigentlich nicht. Ich fand, heute Abend hat man wieder so vieles gesehen, was man oft bei diesen Debatten hat. Ich glaube, heute waren wieder die da, die sowieso vernünftig sind auf beiden Seiten. Ich habe mal trotzdem einiges gehört, finde ich, von euch, wo man denkt, es gibt ein reales Problem. So, aber ich glaube, da sitzen halt auch jetzt da oben die 2 Polizeivertreter, die da wahrscheinlich relativ wenig dafür können. Und die anderen verweigern sich halt auf beiden Seiten im Dialog. Deswegen kann ich nur sagen,
keine Ahnung.
Also ja, klar, das ist in jeder Hinsicht jetzt heute die richtige Veranstaltung, auch mit den richtigen Teilnehmern, glaube ich. Aber es gibt halt auf beiden Seiten halt auch andere, fürchte ich.
Vielen Dank für dein Schlusswort. Ich bedanke mich auch nochmal namentlich hier beim Achim Schröder, beim Herrn Uwe Stahlmann, ist richtig, ja? Dirk Herzbach, Dankeschön, beim Gerd Wagner und beim Christoph Ruf und bei euch allen für euer reges Interesse, für eure Teilnahme und wir hoffen, ihr feiert noch ein bisschen mit uns jetzt 20 Jahre Doppelpass. Dankeschön. Und die Ausstellung ist natürlich auch noch geöffnet.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.